Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren sensationellen Folge WIMAF, Wiedersehen macht Freude, der Podcast für Menschen mit Freude am Wiedersehen. Das ist so schön, habe ich das noch nie formuliert. Und wie immer kann ich diesen Podcast nicht alleine bestreiten. Ich wäre ein Lappen im Wind. Ich wäre eine Wolke, ein Nebelstreifen am Horizont. Ich wäre ein Nichts, wenn nicht diese kongeniale Partnerin mit mir zusammen diesen Podcast machen würde. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Hi. Herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast. Schön, dass du es auch heute wieder hierher geschafft hast, Maria.
Einer muss den Job immer.
Ja, absolut richtig. Und wir haben heute einen knaller Gast. Wir freuen uns total, dass sie bei uns ist.
Oh ja.
Und wir sind sehr aufgeregt mit einer der besten deutschen Moderatorinnen, man kann es nicht anders sagen, und auch einer der hardest working women in Showbiz, hier heute über einen der seltsamsten Filme, den wir seit langem gesehen haben, zu reden. Herzlich willkommen, Janine Michaelsen.
Vielen Dank. Wow.
Schön, dass du da bist.
Das höre ich mir jeden Abend zum Einschlafen.
Kann ich das so als MP3 schicken?
Ja, bitte. Ja, ja,
oder als Klingelton einfach.
Ja. Wobei, wer hat denn noch eigentlich seinen Sound an? Habt ihr beide euren Sound beim Handy an?
Selten, ne?
Ich auch. Ich habe nämlich letztens überlegt, was mein Klingelton eigentlich ist. Weil ich es gar nicht weiß.
Ich habe lange nicht gehört. Ich habe ja sogar irgendwann mir mal die Mühe gemacht, Klingeltöne zu personalisieren.
Ja.
Das ist aber auch schon ewig her, aber von Telefon zu Telefon übernimmt sich das automatisch. Und ich habe jetzt irgendwann letztens, weil ich ich habe ein Event organisiert, freiwillig, warum auch immer das passiert ist, und weil ich den ganzen Tag rumgewuselt bin und dachte, okay, bevor ich wieder 1000 Sachen verpasse, mache ich es jetzt mal laut. Und habe mich wirklich ab und zu erschrocken und habe gedacht, was ist das denn für ein...
Man reagiert doch gar nicht.
Klingelt ja seltsam. Ach so, das bin ich? Ach, gucke. Ja, interessant. Ah, gut, okay. Ja.
Könnt ihr euch noch an Soundlogos erinnern, wo man hinter seinen eigenen Klingelton Musik laufen lassen konnte für Leute, die einen anrufen?
Bei Freizeichenmusik.
Genau. Das Freizeichen.
Ja. Hieß aber, also bei mir hieß es damals Soundlogo.
Das gab's auch, glaube ich. Ich glaube, es gab es nur bei Vodafone. Ich wollte das nicht. Ja? Ich war bei Vodafone, genau.
Also ich fand nichts nerviger als das. Es gibt ja also wenig Sound, der beschissener klingt. Als egal welcher Song, der vergewaltigt wird, um hinter so einem Typen zugelegt zu werden.
Absolut.
Und ich glaube, am meisten, und da konnte sich wahrscheinlich auch keiner gegen wehren, wurde U2 gezwungen. Dass wenn du dann so tüt, without.
Und wo man dann sagt, nur dann without you.
Ja,
vielen Dank, ciao.
Der Teilnehmer ist zurzeit nicht zu erreichen.
Ja, das wäre ich eigentlich am liebsten. Oh gut, ich habe es ja versucht.
Wird aber per SMS über ihren Anruf informiert.
Irgendwann hat man ja dann, wenn man keine Lust hat, mit Leuten zu sprechen, aber Angst hat, dass sie das Handy anhaben, musste man einfach nur eine 5-5 vor der Nummer mitwählen, dann ist man direkt auf die Mailbox gekommen.
Wirklich?
Na, dann hat man direkt auf die Mailbox gesprochen.
Das erzählst du mir jetzt erst.
Das habe ich früher sehr, sehr oft gemacht.
Das ist klug, das ist sehr klug. So Lifehacks,
ich weiß gar nicht, ob das noch geht.
Bestimmt.
Kann sein, dass das
ich habe letztens auch festgestellt, dass ich bei mir Raute, Raute, 002 Raute machen muss und dann ist meine Mailbox aus.
Wirklich?
Ja.
Ich habe letztens festgestellt, dass wenn man zu Siri 108 sagt, dass sie dann den Notruf wählt.
Bist du denn bei 108?
Keine Ahnung.
Aber warum hast du das gesagt?
Weil ich irgendwo, ich bin so ein...
Achso, wenn man irgendwo hin will und das Hausnummer 108, könnte das unter Umständen...
Schwierig. Nee, ich bin ein großer Memes-Junkie.
Ja.
Und das sagt viel über mein Intellekt, aber auch viel über meine Einschlafschwierigkeiten aus. Hauptsächlich abends oder im Bett. Ich weiß, man sollte es nicht, im Bett das Handy und so. Aber wenn das mal passiert, einmal in der Woche.
Aber machst du abends auch auf das wärmere Licht?
Das macht mein Telefon automatisch.
Ja,
genau.
Ja, meinst du auch.
Aber
es hilft nicht, ne?
Also, ich habe sehr viel mehr Kontakt in meinem Bett mit meinem Handy als mit dir, Nils. Also ich habe dann voll Verständnis.
Ich habe auch mehr Kontakt mit meinem Handy als mit Nils in meinem Bett.
Ich habe sogar mehr Kontakt mit meinem Handy im Bett als mit euch beiden.
Ja.
Für wen ist das jetzt die traurigste Situation?
Ja, Scheiße, Moment mal.
Ich würde gerne auch dieses kurze Gespräch als Soundbite in die Welt schicken. Ja, aber worauf wir hinaus wollen ist, worauf eigentlich? Wie sind wir denn auf diese Handysache gekommen?
Klingelt Ton.
Wegen der Begrüßung, weil hier gerade dieses
genau, Sound angefangen
hat. Ja, denn wir sind mitten in unserem Podcast, Lima, wo wir uns auch begrüßen.
Das nächste Mal wie Haff wieder hören macht Freude, ist auch schön. Ja, dann Musik.
Liebe Hörer, schön, dass ihr noch da seid.
Ja, wir reden heute über einen Film aus unserer, wir gucken ja verschiedene Reihen, wir versuchen alle Nicolas Cage-Filme zu gucken zum Beispiel, wir gucken alle Rocky-Filme, wir gucken
alle Julia Roberts-Filme,
alle Twilight-Teile.
Alle Harry Potters?
Das kann sein, dass das jetzt neu dazukommt.
Wir haben heute drei neue Reihen unseren Hörern vorgestellt und sie sind gerade noch am Voten.
Ah, okay.
Aber Harry Potter ist aktuell vorne.
Ja, verstehe ich. Aber
und zwar wurde das direkt von diesem Film ausgelöst. Und zwar, wir gucken unter anderem auch alle Stephen King-Filme. Mhm. Und ich habe wahnsinnige Angst vor Horrorfilmen. Ich habe also
dann
keinen
Spaß
dabei.
Das ist eine gute Wahl.
Absolut. Und wir gucken ja auch alle fünf Wochen Lindenstraße, die ich genauso hasse. Und Nils hat aber mit allem immer nur Spaß. Und da habe ich heute beschlossen, dass ich es nicht okay finde. Und ich weiß, dass er Harry Potter und Herr der Ringe hasst und Nicholas Winding Refn Film oder wie der
Nicholas
heißt?
Nicholas Winding Refn. Naja, hassen.
Na doch, ist schon
so. Ein großes Wort.
Ja.
Aber das passt hier schon. Und
ich schlafe da halt sehr gut bei.
Und deswegen haben wir heute den Hörern in Auswahl gestellt, welche dieser drei Reihen wir noch anfangen, damit auch Nils mal mit einem mulmigen Gefühl zum Blu-ray-Player kommt. Nicht immer nur ich.
Man muss aber dazu sagen, dass wir alle Stephen King-Filme gucken. Das T-Shirt von Maria verrät es auch.
Ja, ich lese die Bücher.
Ah, okay. Ich
habe alle Stephen King-Bücher gelesen.
Ich mag keine Horrorfilme. Und dann hast du ein T-Shirt, auf dem Stephen King Rules draufsteht. Genau. Aber selbstverständlich hast du vollkommen recht, bist du bei den Büchern natürlich viel näher an der Botschaft des T-Shirts als bei den Filmen.
Ich bin auch, also ich kann auch in Büchern, keine Ahnung, da ist mein Gehirn entspannter. Also da kann passieren, egal was. Aber bei Filmen bin ich so schissig. Also ich habe, okay, der muss ich ehrlicherweise sagen, da kommen wir jetzt auch noch drauf, ist wirklich kein sehr schlimmer Horrorfilm, ist eher ein sehr ekliger Film, den wir vorhin beim Essen gesehen haben.
Furchtbar widerlich.
Ja, oh. Sehr eklig, aber so wirklich horrormäßig. Wir haben bis jetzt schon Friedhof der Kuscheltiere gesehen, den fand ich schon etwas gruseliger.
Ich frage mich, wie viele junge Menschen Cujo gesehen haben und dann beschlossen haben, ich werde Tierarzt, damit sowas nie wieder vorkommt.
Wahrscheinlich. Für die Tetanus-Impfung, genau. Für die Tollwut-Impfung, ja.
Ist denn... Ach so. Hat der Tollwut?
Nee, aber.
Nein, aber hat der Tollwut?
Nee, aber es gibt die eine Szene, wo sein Besitzer, kurz bevor er dann nicht mehr sein Besitzer ist, ja. Zumindest nicht in lebendiger Form, ihm doch quasi sagt: oh Gott, du
hast Tollwut.
You got rabies, ja.
Aber die Frage ist doch: Hat der. Also, er wurde ja von der Fledermaus gebissen, so Leute. Heute sind wir all over the place.
Origin Story.
Ja, das stimmt. Er wurde von einer Fledermaus gebissen.
In die Nase.
Aber er kann ja von ihr Tollwut bekommen haben, oder? Kriegen die nicht?
Das kann schon sein.
Aber also
vielleicht ist es gar kein mystischer Grund, sondern vielleicht hat er einfach Tollwut.
Nee, ich glaube
Lautstärke Tollwut.
Ja, wobei,
übrigens.
Wenn du dir den anguckst, wenn du dir den anguckst, dann das ist keine Tollwut. Da, also was das für eine Tollwut sein müsste, damit man, das glaube ich.
Ich glaube, Tollwut äußert sich darin, dass Tiere dann einfach immer darauf lauern, Menschen töten zu können. Das ist, glaube ich, kein Tollwut-Symptom.
Na, es ist ja immer die Kombination mit lauten Geräuschen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Nö, am Ende ist ja zwischen den beiden schon oft so.
Das war vielleicht mal, ich habe das Gefühl gehabt auch, da hatte der Regisseur mal eine Idee und die hat er dann aber irgendwann verworfen. Wie so einige Ideen.
Weil wir dachten ja auch kurz, also ich meine, wir erzählen es gleich noch ein bisschen nach, aber wir dachten ja auch kurz, als sie dann im Auto saßen, dann klingelt das Telefon, dass sie quasi, okay, Lautstärke macht ihnen verrückt.
Ja, man hätte gedacht, dass Leute cleverer auf diverse Situationen reagieren.
Aber das Telefon ist ja dann nachher der Trigger für ihn, dass er checkt, dass er durch Glas springen kann. So habe ich dann jetzt das Telefon verstanden. Weil nachher, als das Telefon das zweite Mal klingelt, rennt er doch immer gegen das Auto, um die Autotür. Und dann springt er auch durch die Scheibe von dem Auto oder haut dagegen.
Aber uns wird doch am Anfang
weil er beim
immer
ersten
erzählt,
Telefonklingeln gecheckt hat, dass er Glas zerhauen kann. Das ist, glaube ich, die Telefonsache.
Ach, guck mal hier.
Wow.
Ich habe jetzt gerade mal auf Wikipedia, ne, weil alles, was in Wikipedia steht, stimmt.
Ist wahr.
Das, ist ja, das wissen wir. Das
ist mal mein Artikel durch. Stimmt auch alles.
Ja. Oh, das mache ich gleich mal. Er wird von einer tollwütigen Fledermaus gebissen.
Ach, gucke. Hey. Ja.
Siehst du?
Aber dann hat er aber eine sehr bizarre Form von Tollwut.
Sehr tolle.
Ja, vor allen Dingen, mir läuft Vanillepudding aus den Augen, Tollwut.
So lustig, ich habe das nachgelesen. Das ist Eigelb mit Zucker.
Ja.
Ja, genau.
Alles andere wäre auch völlig, also kein Eiter der Welt sieht so aus. Trotzdem sieht es unfassbar ekelhaft aus.
Sunny Side Up, Eiter. Ja, wir können ja mal kurz, also der Film, was der Film ja sehr gut macht, ist uns sehr viel Zeit geben, uns erstmal in alles reinzufühlen, bevor irgendwas passiert.
Aber ich würde sagen, bevor wir inhaltlich auf den Film eingehen, du hast eine schöne Trivia, die du mir heute erzählt hast, über das Buch, also über die Vorlage von Stephen King heute gelesen.
Ach ja, stimmt. Stephen King hat mehrere Male in Interviews gesagt, dass er zu der Zeit, wo er das Buch geschrieben hat, gerade in einer sehr starken Phase seines Alkoholismus war und sich null daran erinnern kann, dieses Buch jemals geschrieben zu haben.
Okay, das erklärt aber einiges.
Erstmal finde ich es wahnsinnig lustig. Ja. Und zweitens ist dann so, dass du dann, wenn du sowas hörst, als jemand, der Drehbücher kauft, denkst, ah ja, dann nehmen wir das doch, oder? Ja. Das scheint ja Sinn zu machen.
Also wir haben jetzt S gekauft, wir könnten das für die Hälfte noch oben drauf kommen. Nimm's mit. Dann haben wir's. Weißt du, was wir haben, haben wir.
Wer weiß. Ja. Da macht's halt wenigstens kein anderer.
Ich habe auch schon überlegt, ob vielleicht einfach der Verlag zu dem Zeitpunkt, das war ja irgendwie sein 7., 8., 9. Buch, er war mittlerweile sehr erfolgreich, sehr beliebt als Autor. Der Verlag hat gesagt, wir brauchen ein neues Stephen King Buch. Und Stephen King zu Hause nur so, weil er halt gerade in so einem super krassen Alkoholiker-Tief war. Hat irgendwie nichts mehr gebacken bekommen.
Ist ja auch nicht das Einzige, er hat ganz viele Bücher in dieser Zeit geschrieben, an die er sich nicht mehr so
erinnern kann. Ja, und dann sagt der Verlag gesagt, so, scheiße, der kriegt nichts mehr hin und so. Und dann sagt, komm, sag mal, der Moni aus der Buchhaltung, die soll mal schnell ein Buch schreiben und wir sagen einfach, wir sagen, das wäre dann von ihm. Ja. Und so ist es dann irgendwie zustande gekommen.
Frage ich mich manchmal bei Sebastian Fitzek auch. Sebastian Fitzek hat ja ein unglaublich geiles Buch geschrieben, das ich verschlungen habe, weil ich das so wahnsinnig gut fand, dieses Nachtwandlerbuch, was so Psycho und so, und das ist die Form von Horror, auf die ich gleichermaßen trigger und es hasse.
Wie heißt das, Nachtwandler?
Ich glaube, es heißt der Nachtwandler oder so. Es geht um einen Typen, der sich irgendwie nicht mehr an das erinnern kann, was er nachts macht und der dann zwischenzeitlich totale Psychosen schiebt und denkt, er hat Gott weiß wen umgebracht. Hinterher ist alles ganz anders, als man denkt. Das ist wirklich ein großartiges Buch und mit diesem, also ich fand es großartig, und mit diesem Gefühl habe ich das nächste Fitzek-Buch gekauft und bin so herbe enttäuscht gewesen. Und dann habe ich noch ein Fitzek-Buch gekauft und bin schon wieder herbe enttäuscht gewesen und dachte dann, wenn du so erfolgreich bist und dann kommt dein Verlag und sagt, ja, so pass mal auf, Sebastian, Steven, Peter, wie sie nicht alle heißen, Joanne,
Steffen,
hau mal bitte, also im besten Fall im Jahrestakt so ein neues Ding raus, das kannst du ja überhaupt gar nicht, also selbst im Horror-Psycho-Thriller-Genre, in dem dir die Grenzen des Realismus nicht gesetzt sind, musst du ja, was weiß ich, Microdoser sein, damit du in der Lage bist, in der Frequenz abzuliefern die ganze Zeit.
Vor allen Dingen, wenn du wahrscheinlich für das Erste, wo du ja vorher noch nicht bekannt warst, ewig Zeit dir genommen hast, weil niemand dir da Druck gemacht. Bei mir war das übrigens so bei dem Frank Schätzing, bei der Schwarm. Weil der Schwarm fand ich toll und alle anderen danach fand ich super verwirrend. Anderthalb habe ich noch gelesen.
Also ich habe zwei Bücher von Stephen King gelesen, Carrie, damals in der Schule, da musste ich es halt lesen. Ja, wir hatten eine sehr progressive Deutschlehrerin.
Nur weil 5. Klasse, aber Biologie.
Ja, genau.
Aber das war 7.
Ein
oder so.
Anderer Ansatz.
7. Klasse.
Ja, wir haben dann auch zum Schluss den Film geguckt und da mussten alle einen unterschriebenen Zettel haben, dass sie den gucken durften von den Eltern.
Aber deine Eltern haben dir nicht erlaubt, E.T. zu sehen?
Ja, da war ich ja 6. Aber bei Carrie war es so, dass unsere Deutschlehrerin unbedingt was lesen wollte, wo alle Bock drauf haben, weil die natürlich ich wusste, dass keiner diesen ganzen Scheiß, den wir mal lesen mussten, lesen will. Und dann hat sie, tatsächlich die Klasse gefragt und dann kam halt, Stephen King hat dann gewonnen. Alle wollten Stephen King lesen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann gucke ich mal, welches Buch. Und dann hat sie sich für Carrie entschieden, weil es sein erstes war.
Weil es ja auch in der Highschool spielt.
Und konnte
sagen,
es dann,
weil
es
so schön relatable. Ja.
Und das konnte sie
keiner
dann.
Keiner kam
dann immer,
zu Nils Abschlussball.
Sie hat dann immer erklärt, sie könnte es im Lehrplan verkaufen als Trivialliteratur. Wir beschäftigen uns mit Trivialliteratur.
Ach, krass.
Und dadurch konnte sie den Schülern halt was geben, worauf sie Bock hatten. So, das war so ein bisschen der Trick von ihr.
Und was war das Zweite?
Das Zweite habe ich vor ein paar Jahren gelesen, deswegen bin ich drauf gekommen, über das Schreiben. Stephen King hat mal selber ein Buch geschrieben, wie er schreibt. Und da steht nämlich drin, dass das für den totales Handwerk ist. Der hat so Karteikisten, wo so mehrere Story-Ideen drin sind. Und jeden Tag setzt er sich eine feste Zeit hin und schreibt einfach. Und sucht sich immer irgendwelche Karteikarten raus, die Idee, okay, mal gucken, ob da was draus wird und so. Und schreibt dann da dann rum. Okay. Also so ein krasses Handwerk, null künstlerisch gedacht. Oder oder so, sondern wirklich ganz handwerklich gedacht, was der macht. Und deswegen kann der nämlich auch so einen Output haben. Deswegen kriegt er das irgendwie gebacken.
Ja, der meint, der hat auch noch irgendwie 30 weitere Bücher nur als Karteikarten, wo schon auch die einzelnen Charaktere schon fertige Karteikarten haben. Hat er alle im Schubfach und dann zieht er eins raus, worauf man gerade so das Gefühl hat, dass er die schreiben könnte.
Und wenn er dann mal wieder einen Tee hat, nimmt er die ganzen Karteidinger, schmeißt sie in der Luft rum und dann du und wups, Cujo fertig.
Ich finde halt, also ich kann mich an das Buch so ein bisschen erinnern, die Erinnerung kam heute so ein bisschen zurück beim Gucken, und was Stephen King halt kann, der macht es öfter, dass der Anfang seiner Geschichten sich etwas zieht, um alle Charaktere vorzustellen, aber der macht es halt dann, dass man die Charaktere spannend findet und das ganze Szenario dann erstmal nicht schlimm ist, dass nichts passiert, weil das schon interessant ist. Ja. Das hat der Film leider nicht geschafft. Nach 45 Minuten, nach der Hälfte, der Film ging anderthalb Stunden, war der erste Angriff von dem Hund.
Wirklich?
Ja.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, gerade dann, wenn man einen Horrorfilm alleine guckt, nie eine gute Idee. Und ich habe den gestern Abend geguckt, alleine, zu Hause. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, den zu gucken, war meine Tochter noch wach und kam irgendwann noch mal rein. Und da war gerade noch so, ach, dieser Hase hoppelt übers Feld. Das ist dieser niedliche Bernardiner, der da irgendwie rumläuft. Oh, guck mal,
was für ein hübscher Hund.
Ganz genau. Du wartest drauf, dass gleich irgendwie die Welpen kommen und alle können sprechen. Und dann backen sie einen Kuchen zusammen und dann ist das Leben schön. Und es ist wirklich so, dass ich mich selber, weil ich nicht wusste, wie lange dauert das, bis das erste Mal irgendwer hier ausrastet, wirklich in dem Moment meinte, du musst hier rausgehen, ab ins Bett, es ist super spät, Viertel nach acht, es ist super spät, du musst ins Bett. Ich dachte, oh Gott, wenn jetzt hier gleich, keine Ahnung, gleich flatscht irgendwas gegen die Kamera und dann sind alle tot. Ja. Aber das stimmt, diese ganz lange Einführung und vor allen Dingen ja auch mit dieser funky Familiengeschichte, wo dann ist da, auf der einen Seite ist dieser Hund auf dieser Farm mit dem Psycho-Vater und der armen geschlagenen Frau und auf der anderen Seite diese Bilderbuchfamilie mit dem Creative Director Vater.
Ja, genial.
Wo man die ganze Zeit denkt, okay, da liegt dieses Kind im Bett, es geht um Monster im Schrank und man denkt, hä, warte, Monster, auch ein Ding, das nie wieder aufgegriffen wird. Es gibt keine Monster mit gelben Augen im Schrank.
Im Buch ist es, im Film kommt es ja so ein bisschen rüber, als wäre das so eine klassische Kinderangst. Im Buch ist da halt wirklich was.
Ach so.
Was ist denn da im Buch?
Na, wirklich ein Monster.
Wirklich?
Also ja, das spielt halt in einem Universum, also in Stephen King hat ja so ein Shared Universe für all seine Stories.
Ja.
Und das ist halt auch eins, was man aus anderen Büchern kennt. Mhm. Deswegen nimmt man das als Leser sofort an, ach krass, bei dem Kind ist das auch.
Ah, okay.
Das erkennt man auch schon, also das
ist für Insider.
Dass das sozusagen alles zusammenhängt. Die machen ja immer auch eigene Anspielungen, wie zum Beispiel diese Lampe mit den Luftballons auf dem Tisch ist natürlich Pennywise und so.
Ist ja auch immer alles in Castle Rock, ne? Der Ort heißt, glaube ich, Castle Rock.
Na, in Maine ist alles und ganz viel spielt in Castle Rock. Ja. Und dieses Monster im Schrank, das erklären die halt im Film natürlich überhaupt nicht, weil es auch keinen Sinn machen würde, es zu erklären, weil die Leute gucken den Film ja losgelöst von den Büchern. Aber das im Buch ist das so, dass man denkt, ja, klar, natürlich ist er ein Monster. Ist ja überall.
Also ich hab den Anfang geguckt und dachte die ganze Zeit, boah, was für ein toller Vater. Oh, der Vater, der ist aber super drauf.
Ja.
Und diese, ich schreib dir die Anti-Monster-Wörter da auf. Ja. Das ist alles irgendwie mega niedlich.
Fand ich auch.
Und dann ich fand die Hauptdarstellerin, also die einzige, nee, gar nicht, weil ich die einzige Frau, aber die Mutter, die dann am Anfang auch so irre schlecht spielt, als ihr Geliebter in die Küche kommt und man noch nicht weiß, dass es ihr Geliebter ist, bis man ihren ersten Blick gespielt sieht und denkt, okay, alles klar, die haben was miteinander.
Ja.
Oh, sie guckt ihn nicht an und sie guckt immer weg. Okay, entweder er ist ihr heimlicher Drogendealer und er hat Nacktfotos von ihr, mit denen er sie erpresst um 5 Millionen Dollar, oder die Bomsen. Am Ende war es nicht so wahnsinnig.
Die Vermutung hatte ich auch gleich, dass da irgendwas. Ich fand auch cool übrigens, dass sich das Kind Cornflakes in die Schüssel gemacht hat, Milch und 3 große Esslöffel Zucker.
Ja. 3 Esslöffel Zucker. Und dann ist der Fernseher an.
Ja.
Und ich denke so, hä? Warte ganz kurz. Was ist denn das? Der Vater ist doch super. Ich meine, okay, die Mutter scheint irgendwie, weiß ich nicht, womit beschäftigt zu sein.
Ich glaube, es ist die Britpop-Frisur, die hat da bei ihr.
Der Nacken war mir zu lang.
Oder vielleicht war es auch ihre Enttäuschung über den Werbespot, den ihr Mann zu verantworten hat, den wir da nämlich das erste Mal sehen. Mhm. Auch übrigens eine super seltsame Sidequest-Story.
Total.
Diese
Werbegeschichte.
Diese Cornflakes, die Magenblutungen hervorgerufen haben oder
vor
so.
Vor allen Dingen scheint er so erfolgreich zu sein, abgesehen von der Magenblutung, dass er sich diese riesen Villa an der Küste.
Diese riesen Villa und vor allen Dingen dieses,
mit dem Blick.
Auf der einen Seite dann dieses geile Auto, das er fährt, den Schwarz. Ich weiß gar nicht, was ist denn das gewesen, so ein roter
Weiß ich gar nicht.
Er hat es, glaube ich, irgendwann Flitzer. Gesagt. Ja, und seine Frau fährt aber dann so eine schäbige Karre,
die auseinanderfällt
und alle zwei Minuten irgendwie, wo ich auch dachte, das muss beim Drehen total Spaß gemacht haben, weil der Effekt, den sie beim Fahren hat, ist ja einfach nur immer wieder aufs Gas treten und loslassen.
Ja,
ruckartig.
Total.
Dachte, das muss total Spaß gemacht haben. Aber ist auch klar, ne? Alles in dem Haus mega geil, alles super fancy, aber die arme Frau fährt ein Auto.
Und auch insgesamt eine sehr gute Stimmung zu Hause. Als er dann am Abendtisch sagt, wir haben uns gar nichts mehr zu sagen, sollen wir ein zweites Kind machen?
Ja.
Das ist eine absolut logische
gute Gesprächsgrundlage.
Aber ich glaube, dass tatsächlich sehr viele Familien aus den Gründen größer geworden sind.
Glaube ich auch.
Ja, aber dass das so offen kommuniziert wurde, hat mich tatsächlich gewundert. Ja. Also man würde so denken, wir haben nicht mehr einen Therapeut oder wollen wir mal irgendwie mal zu zweit? Ja, oder wir lassen mal ein Baby machen. Ja. Ach ja, das ist eine gute Idee. Weil dann ist wieder laut zu Hause.
Ja, absolut. Dann fällt es nicht mehr so oft, dass wir einfach überhaupt nicht miteinander reden. Noch ein bisschen mehr Zucker in die Cornflakes, dann sind alle wach. Sie hat sich auch immer so auf den Bauch gefasst. Ich dachte zwischendurch auch, sie wäre schwanger und weiß nicht von wem oder so. Aber das war wahrscheinlich einfach nur ein Actor's Choice.
Ja, das war ihr kleiner Tick. Den hat sie sich neben den Blicken, sich den antrainiert.
Das war einer der wenigen Filme übrigens, wo man wirklich sehr intensiv gesehen hat, dass immer alle schwitzen. Das war sehr wichtig, dass wir das
Oberlippe
wirklich verstehen.
Aber auch. Viel auf der Oberlippe und viel auf
und
der Nasenspitze.
Das sieht man aber selten, finde ich, in Filmen, dass Leute so Gesichtsschwitzen.
Ja, man konnte sich so richtig vorstellen, wie so in den kurz vor Dreh, wenn die Anschlussladies reingekommen sind, so einer mit so einer Sprühflasche.
So einer Sprühflasche,
okay, halt nochmal kurz still. So, ja, nee, Oberlippe noch ein bisschen mehr. Okay, danke. Und fertig. Gut. Haben wir noch ein bisschen Vanillepudding für den Hund? Moment. Warte kurz.
Wir haben jedenfalls wahnsinnig viele Storys aufgemacht, ich habe das auch nicht ganz verstanden mit dem Magenbluten. Das ist dann, irgendwie dachten sie kurz, dann war es aber nicht. Und dann
ist das eine Magenblutung? Ich muss dazu sagen, ich habe den auf Englisch geguckt. Ich habe gedacht, aber vielleicht auch, weil mir das Special-Vokabular für innere Krankheiten fehlt, aber ich habe gedacht, irgendwie durch den Farbstoff in den Cornflakes haben die einfach alle Körperflüssigkeiten pink gefärbt.
Das kann einfach eine schlechte Synchro sein.
Ja, nee, könnte es nicht. Und zwar haben sie doch gesagt, dass ganz viele eingeliefert wurden mit Verdacht auf innere Magenblutung. Das würde ja Sinn machen, weil dann hat sich rausgestellt, war es nicht, aber dann war das Produkt trotzdem quasi schon im Arsch.
Ja, das war auch
schön. Das macht dann Sinn.
Wie denn dieser Typ, da steht, it's good for you.
Ja,
ja, aber das ist ja zum Beispiel...
vor allen Dingen als Kind oder als Mutter, warum interessiert mich das, so ein älterer Typ, den Cornflakes mag?
Also der Mann im Fernsehen hat gesagt, das ist gut für mein Kind.
Und ich will auch so viel Spaß haben wie sein Gesicht.
Genau. Ich will so viel Spaß haben wie sein Gesicht.
Das ist sowieso so krass, diese ganze Story mit diesen Cornflakes und die Leute kommen ins Krankenhaus und oh Gott, der Werbedeal steht auf der Kippe, oh mein Gott, das ist alles in Gefahr, die ganze Agentur kann pleite gehen, das ist unser wichtigster, unser größter Kunde. Diese ganze Geschichte ist nur, damit der Mann nicht in der Stadt ist.
Ja,
ein
Riesenaufriss.
Und dabei wäre für mich auch völlig okay gewesen, dass wenn er das rausgefunden hätte mit dem Fremdgehen, dass er einfach gesagt hätte, ich brauche mal ein paar Tage.
Ja.
Also da brauche ich nicht diese ganze Background-Story.
Oder dass er mit einem Kumpel in Urlaub fährt. So,
ja, oder ich fahre jetzt mal in den Wald, gehe mal Holz hacken oder so. Also es hätte, wäre alles okay gewesen. Aber auch dieses, also ich weiß nicht, ob das irgendwie meine Anspruch an Konfliktlösung ist, aber auch so dieses, okay, da ist ein Paar und sie hat ein Kind und die haben ein gemeinsames Kind und er liebt dieses Kind und das ist anscheinend ein riesen gesättigter Batzen Leben, den die da miteinander haben, in dem irgendwie lange schon was schiefläuft, was er auch merkt, jetzt kriegt er raus, sie hat eine Affäre, die sie bereits beendet hat zu diesem Zeitpunkt, wird dann von dem Typen, mit dem sie eine Affäre hat, dann noch halb vergewaltigt in der Küche.
Auch sehr gute.
Der Typ kommt dazu und das Einzige, was er sagt, ist yes or no und sie sagt yes und er geht. Und das war die Konversation darüber, dass die Alte den betuppt hat. Ja. Und du denkst, okay, alles klar, nächstes Bild ist, der Typ packt seinen Koffer ins Auto und sagt, ich fahre jetzt für 10 Tage auf diese Konferenz mit den ganzen anderen Idioten, die pinke Farbe in Cornflakes reinmachen. Mal gucken, was bei rauskommt. Und nichts, aber wirklich gar nichts daran gibt irgendwie so, wo man denkt, okay, da hat man sich mal drüber auseinandergesetzt. Weißt du, wenn die jetzt 14 wären, sich gerade gedatet hätten und sie hat ihn betrogen, dann ist er pissig auf sie und redet nicht mehr mit ihr. Aber das sind erwachsene Menschen mit einem gemeinsamen Kind. Nee, also du hast mich betrogen, ich spreche jetzt einfach nicht mehr mit dir. Und dann ruft er zu Hause an, 5-mal und sie geht nicht ans Telefon. Und so nach dem 12. Mal überlegt er sich, also vielleicht fahre ich jetzt einmal nach Hause. Nee, ich rufe nicht mal die Nachbarn an, frage, ob die mal gucken gehen können. Ich rufe nicht bei der Polizei an und frage, ob die mal vorbei. Nee, ich fahre einfach direkt wieder nach Hause, um dann da vor Ort zu stehen. Und dann auch noch diese absurde Geschichte mit dem, Liebhaber, ja. dem Ex-Liebhaber, der ja, ja. dann in das Haus geht und dann ja. mit dem Messer die Daunen
zerfetzt. Ja, wie er auch so durch diese Messer streichelt.
Ja, aber man denkt, was passiert jetzt? Bringt ja. der jetzt irgendwen um? Ist doch gar keiner da. Bringt der jetzt den Hund vielleicht um? Wird ja. der jetzt von dem Hund umgebracht? Das wäre der Einzige, der es verdient hätte.
Ja.
Also, wo man denkt, was?
Ich fand auch das sowieso eine super merkwürdige Idee. Pass auf, und dann schlitzt er alle Messer auf und verteilt überall die Federn im Haus. Wer macht denn
so? Und
zerschneidet
so die Fotos von ihr natürlich.
Ja, deswegen mir noch, aber.
Ja, aber auch, also auch da ja wieder nur, um dafür zu sorgen, dass die Polizei nach diesem Auto.
Genau, und die falsche Fährte quasi, aber auch erstmal.
Wo man aber dann auch denkt, okay, also. Da ist kein Auto vor der Tür, die Familie scheint nicht da zu sein, jetzt wird mal irgendwie rumgeguckt. Alles so Dinge, wo du denkst, okay, ja, das ist, das so kann man die Geschichte erzählen, wenn man wirklich, also Variante A, B, C, D, E und F verworfen hat, weil sie einem zu einfach waren.
Oder weil man zu besoffen war.
Oder weil man zu besoffen war. Weil ich habe nur eine richtig gute Idee.
Wie auch die Polizei die ganze Zeit reagiert hat, also mit ihm da in dem Haus. Erstmal, seine Frau und sein Sohn sind weg. Das ist ja was wir wissen. Offensichtlich, ja. oder denken wir erstmal, sie sind, oder er denkt erstmal, sie sind bei dem neuen Liebhaber oder er hat sie entführt. Da wäre ich ja schneller da, als der Hund bellt und würde nicht, er legt dann zu Hause noch, räumt dann das Kinderzimmer auf und so. Ich dachte, okay, wir haben offensichtlich sehr viel Zeit jetzt hier. Und die Polizei auch so, ja, ja.
Der meldet sich gar nicht, der ist da hingefahren heute, der meldet sich gar nicht.
Kann aber mal sein, vielleicht hat er zwischendurch kurz angehalten.
Ja, und dann geht er so los, um da selber hinzufahren. Der Polizist guckt ihn so, ja, was macht der denn jetzt? Ja. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also alles sehr merkwürdig.
Wirklich, also super merkwürdig. Extrem viele komische Entscheidungen, diese Geschichte weiterzuerzählen, die tatsächlich, ja, also ich finde jetzt im Nachhinein, wenn man sich das auf 4,3 Promille überlegt, dann denke ich mir, ja, also besoffen würde mir so ein Quatsch vielleicht auch einfallen. Nicht ganz so gut und mit weniger Vanillepudding, aber ich würde wahrscheinlich auch, nein, viel zu einfach, weil folgendes, erstmal komme ich so, der Typ macht das ganze Haus kaputt. Warum? Weil der ist wütend und traurig und so. Also wirklich so ein Charakter, wo man denkt, den hätt's auch nicht gebraucht. Also diesen Liebhaber hättest du auch nicht
überhaupt
haben
nicht.
Müssen.
Nee, überhaupt
eigentlich nicht.
Wobei ich es schön finde, dass sie diejenige ist, die den Liebhaber hat und dass man da jetzt nicht zumindest diese Common Story ja. aufmacht ja. von wegen, der Mann hat seine Sekretärin und so, sondern hier ist der Typ, der Good Guy und irgendwie ein total nicer Familienvater und ganz zauberhaft mit allen. Und die Frau ist die dumme Kuh, die aber ja auch nicht hingeht und sagt, hey, ich bin hier irgendwie unerfüllt und diese Beziehung macht mich nicht mehr glücklich, sondern die nur sagt, ja, yes.
Ich hätte mal Sex mit jemandem.
Maybe
halt
we
passiert.
Make a baby. Okay, cool. Ja, gut. Dann hoppla.
Es ist ja, ich habe im Internet gelesen, dass manche das auch so interpretiert haben, dass dieser Hund, dieser außer Kontrolle geratene Hund auf Tollwut sozusagen, ja. Eben so einen alkoholisierten Vater darstellen soll, der sozusagen mit seiner Gewalttätigkeit Frau und Kind im Griff hat, die im Auto sitzen. Das haben irgendwie okay. mehrere Leute
oh, wow.
damals.
Ja.
Und da dachte ich auch, na, ob das wohl eine Sache ist, die Stephen King vorhatte.
Ist diese,
wenn man das einmal weiß, dass er das besoffen geschrieben hat, ne,
dann macht
ist
alles
man sofort,
viel mehr
nee, aber
Sinn.
Und vor allen Dingen unterstellt man ihm sofort auf keinen Fall Tiefgang.
Ja. Never.
Aber diese ganzen großen, seltsamen Story-Entscheidungen finden sich auch im Kleinen in diesem Film wieder. Ich weiß nicht, wie viele von dem Buch sind, aber im Film auf jeden Fall. Denn wir waren ja gerade eben am Anfang so, die Familie sitzt beim Frühstück, alles so ein bisschen weird. Und dann sehen wir eine Szene, bei der wir dann endlich checken, dass die Frau eine Affäre hat, weil sie bei der Affäre zu Hause aufwacht. Aber sie wacht nicht einfach so auf, sondern wir Stimmt. sehen erstmal nur ihre Affäre im Bett liegen, wie er aufwacht. Zur Seite neben sein Bett greift und sich erstmal die Posaune nimmt, ja. um einen kleinen Morgenposaunenstoß loszuwerden.
Ja, das ist wirklich genial.
Ja. Und sie steht dann hinter ihm auf und wir sind super überrascht, dass sie neben ihm im Bett liegt.
Sie aber steht hinter ihm auf, aber sie hat bereits ihre gestärkte Puffärmelbluse ja. an. Das genau. ist das Allerbeste. Also ich meine, die Frau ist ja modisch, muss man echt sagen, ist die ja ganz weit vorne mit dabei, ne? Immer diese mhm. Puffärmelchenblusen.
Ja, auch die Frisur, ne?
Die Frisur.
Business in the front, party in the back.
Absolut. Too much party in the back. Auf jeden Fall. Und aber da auch, also nichts an dieser weiblichen Hauptfigur, obwohl es eine sehr attraktive Frau ist, aber nichts mhm. an der hält einen irgendwie gedanklich auf. Ne? Die ist so, die ist irgendwie so, das geht so durch alles. Man denkt, ja, gut, okay.
Das stimmt.
Und dann gibt es diese ganz andere Familie da, wo der von dem Kfz-Mechaniker. Ja,
auch die braucht überhaupt keiner, diese Familie. Nein. Macht mir
übrigens,
dieser Lottogewinn.
Ja.
Was soll das denn?
Dieser Lottogewinn, der ist mit nur dafür die Frau okay. aus dem Haus.
Ja. Was machen wir jetzt, dass die wegfahren? Mir fällt überhaupt nichts ein, Leute. Warum sollte man jemals sein Haus verlassen?
I got it.
Oh, Leute. Und dann machen sie es aber noch kompliziert. Aber die müssen getrennt weg. Ja. Lass sie doch alle zusammen wegfahren.
Ja,
das
gut,
ist doch
das geht aber ja nicht, weil sie verlässt ihn ja. Und das darf er, also sie hat sich ja dann entschlossen, diese Ehe zu verlassen, heimlich. Ja. Weil anscheinend, was man nicht vorher hätte erahnen können, an der Art und Weise, wie er mit Menschen und seinem Leben umgeht, dass er so ein versoffener Schlägerspacken ist. Ja. Und sie und ihr Sohn irgendwie anscheinend seit Jahren auf diese Chance warten, das Haus zu verlassen. Und man denkt die ganze Zeit so, aber hä?
Ja, absolut.
Also warum? Und dann vor allen Dingen ist das Erste, was passiert ist, da stellt die dem irgend so Metallgalgen in seine Garage, so nach dem Motto, Surprise, Geschenk. Okay, alles klar. Ja, weil ich habe im Lotto gewonnen. Okay, alles klar. Ja, und jetzt möchte ich mit unserem Kind nach Boston fahren. Okay, ja, dann ciao. Und man denkt sich, okay, aber es war ja jetzt nicht schwer. Also scheint ja nicht so ein Problem zu sein. Und man kriegt ja auch nicht mit, wie der... Man sieht ja auch zu wenig von dieser Familie, um da irgendwie zu checken, dass Gewalt irgendwie ein Problem ist. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch der, wenn der Familienvater dann mit seinem versoffenen Kumpel zusammensitzt und die darüber reden, dass er seinen Lottogewinn, den seine Frau hatte, jetzt gerne da irgendwo verfeiern möchte, mit dem Kumpel zusammen, wo man dann so denkt, also klar, dass das ein Assi ist, kriegt man irgendwie mit, aber diese Tragik in der Familie, damit eine Frau heimlich mit dem Kind... Das wird ja alles nicht erzählt. Das ist einfach nur.
Das habe ich
so
auch überhaupt nicht gecheckt. Also so nur echt irgend. Ach so, warte
als
mal.
Als sie das Familienalbum in diesen Koffer legen.
Ja, genau. Ich dachte so, wieso packt die denn Fotos an? Die ist dann nur eine Woche weg.
Deswegen soll ja wahrscheinlich auch die moderne Mutter sozusagen.
Die Familien sind schon sehr gegeneinander gestellt.
Wo die dann das erste Mal da auf dem Hof sind, guckt sie doch hinterm Baum und sieht sie da irgendwie gerade Kartoffeln schälen.
Den Huhn rupfen.
Oder
den
Huhn rupfen.
Und
da ist sie doch ganz
rumliegen, überall Federn.
Soll ich ihnen eine Limonade holen? Und so, da ist sie doch dann so ganz eingeschüchtert.
Der Sohn übrigens sagt auch, mein Lieblingszitat aus dem Film, Cujo, jetzt chill mal eine Runde.
Was?
Im Deutschen.
Wirklich?
Ja. Und mir war so, von wann ist denn die Übersetzung? Von vor 2 Jahren oder
abgefahren,
was? Cujo, jetzt chill mal eine Runde, hat er gesagt.
Nee, im Englischen war das die ganze Zeit nur so ein...
Weißt du, in dem Nebel da.
Guter Junge. Ah, wirklich? Mhm. Ja. In dem Nebel?
Ja, wo er so Angst hat vor dem...
Ja, aber interessanterweise ist er ja auch der Einzige, der von dem Hund verschont wird.
Stimmt.
Der Junge ist der, vielleicht, er ist auch der Erste, vielleicht ist der Hund noch nicht so weit. Vielleicht ist er noch nicht ganz so zersetzt.
Oder
innerlich.
Ist noch ein Teil von ihm
oder
in ihm
irgendwas
drin, ne?
In ihm sagt ihm noch, no.
Das ist der Einzige, der immer lieb zu ihm war.
Not this boy.
Cujo ist noch da drin.
Ja, irgendwo da drin wohnt er noch.
In der Fledermaus.
Ja, hinter dem Vanillepudding. Und dem, was weiß ich, Wachs oder was dir dem da ins Fell gespielt.
Aber uns wird ja schon am Anfang gesagt, dass was ihn dann am so auch ausflippen lässt, ist schon auch Lautstärke, ne? Also, weil es gibt doch dann immer diese, wenn irgendwie, dass er dann fast ausflippt, als die Männer dann so laut sind und er irgendwas am Kühlschrank so laut macht und auch das Hupen macht ihn ja so kirre und als der Nachbar dann diese Dosen auskippt und das ist so laut. Ich hatte das Gefühl, dass das uns gesagt werden
irgendwas
sollte, dass
mit Lautstärke war.
Oder auch als er am Anfang so sägt.
Dieses Flexen,
genau.
diese
da wird er ja auch so. Und es wird immer wieder auch so, also die Geräusche auch viel lauter, als sie normalerweise in so Filmen wären. Ich wäre sogar, hätte fasziniert angefallen. Also,
die Mutter sagt ja auch irgendwann zu dem Sohn, dass er leise sein soll. Sei leise, als Cujo vor dem Auto steht.
Ja, genau.
Da sagt sie dem Sohn immer, er soll jetzt sofort aufhören, laut zu sein. Er muss leise
sein. Also irgendwas
sein.
War
aber
mit
das
der
muss ich wirklich sagen. Ne? Also das hat mich tatsächlich... habe mich tatsächlich gewundert, weil also in Horror oder überhaupt Psycho-Thriller-Angstfilme, in denen Kinder mitspielen, dieser kleine Junge, wenn der da in diesem Auto sitzt und von diesem Hund da fast angefallen wird, ich möchte mal gerne wissen, was die mit dem gemacht haben, dass der so abgegangen ist. Ja. Weil der schreit ja wirklich aus dem, siehst du ja die blanke Panik im Gesicht an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie alt wird der sein? 5, 6 Jahre alt?
6 ist er.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit 6 in der Lage bist, so ungefiltert zu spielen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert ist, aber der ist ja wirklich gänzlich aus. Also entweder ist er der krasseste Schauspieler der Welt und leider danach... Hat er leider alles verlernt und deswegen hat er nie wieder was gemacht. Oder die haben dem irgendwelche unglaublich schlimmen Sachen erzählt, weil dem steht ja echt die Todesangst im Gesicht.
Ja.
Das finde ich schon krass.
Also ja, der als Kind
ist mir übrigens auch aufgefallen.
Als so Kind ist man sicherlich.
Vor allen Dingen, weil es auch Szenen gab, wo ich es nicht so gut fand, wie er das gemacht hat, also ganz in anderen Situationen.
Ja. Als Kind ist man sicherlich am freiesten, also da hast du am wenigsten Schiss davor, sowas zu machen, aber das so abzurufen, ist nicht so einfach. Ja.
Ich fand das, also wie gesagt, das sah wirklich aus wie, also wenn man aus
so sieht er heute aus.
Oh Gott.
Ach, guck mal, das musst du schlimm sagen.
Da haben ihm wahrscheinlich ein Foto davon gezeigt, wie er heute aussieht. Ja. So wirst du aussehen in 30 Jahren.
Nein, aber wirklich, also weil man kennt ja manchmal so Aufnahmen von Kindern aus Dokus oder aus Reportagen oder aus den Nachrichten, wenn da einfach Kindern die blanke Angst im Gesicht steht, ne? Was ja, also mich haut so was jetzt sofort weg, wenn ich Kinder in so Angst sehe. Und in Filmen normalerweise nicht, weil immer irgendwas noch anders im Blick ist. Da ist irgendwas, da ist noch so eine Varianz drin oder irgendwo eine Kleinigkeit, die das Ganze nicht ganz so real wirken lässt. Aber den, boah, das hat mich wirklich zerhauen, weil ich dachte, krass, der hat unfassbar, also haben die wirklich so einen Köter auf dieses Auto los? Ich meine, das ist natürlich auch ein sehr eindrucksvoller Hund, ne? Ja. So ein Bernhardiner, ein Riesenvieh, der aber ja eigentlich, wenn der nicht gerade diese Schlotze im Gesicht hat, ja ein ganz wahnsinnig liebliches Tier ist. Haben die wirklich diesen Hund auf diesen Wagen losgelassen und einfach gedacht, ja komm, Method Acting ist halt so. Ja. Dann Therapie kannst du dir danach bezahlen lassen, das geht schon. Posttraumatische Belastungsstörung.
Also was ich gelesen habe, ist, dass sie die ganzen, also es waren 4 verschiedene Hunde, und dass sie das ganze Auto voller Lieblingsspielzeuge der Hunde geknallt haben und dass sie da unbedingt rein wollten. So haben sie es zumindest gemacht, dass die Hunde so krass in das Auto wollten.
Verstehe.
Aber ob dann währenddessen auch das Kind eins ihrer Lieblingsspielzeuge war, weiß ich nicht genau.
Oh Gott.
Aber zumindest so haben sie das gemacht, dass sie so krass immer das gemacht haben, dass sie an dieses Auto wollten. Die haben ihre ganzen Lieblingsspielzeuge.
Die Jungen haben die wahrscheinlich irgendwie so.
In den 90ern waren wahrscheinlich auch die Regeln noch nicht so streng am Set.
Geköpfte Bilder seiner Eltern
oder
80er, gezeigt.
Das war 83.
Ne, so 83. So, übrigens, von 83.
Ja, und weißt du, was mir nämlich, was ich gerade geguckt habe, mir kam der Junge die ganze Zeit so bekannt vor. Das ist der kleine Junge aus Wer ist hier der Boss? Der Sohn, der kleine junge Sohn.
Ach, wirklich?
Mhm. Ach, echt?
Ach, gucke.
Mhm. Das ist ja krass. 83, weil die Kamera ist in dem Film nämlich wahnsinnig aufwendig. Also gerade für 83, super viele Kranfahrten, was ja damals immer bedeutet, du musst das ganze Riesending aufbauen, wo dann irgendwie der DOP noch sogar mit drauf sitzt und da so rumgefahren wird. Sehr viel aufwendige Dollyfahrten und so. Also
ich fand diese eine Szene in dem Auto so krass, wo die Kamera sich dreht. Ja,
fand ich aber total gut.
Auch sehr aufwendig.
Wahnsinnig gut, aber in diesem kleinen Auto und die Kamera dreht sich von dem Hund zu den
Und dann vor allen Dingen bei dem dritten Drehen oder so ist die Mutter dann in Ohnmacht gefallen. Also die Situation hat sich auch immer so verändert.
Ja, nachdem sie das erste Mal versucht hat. Was bei der Mutter übrigens krass ist, in der kompletten, also die fahren da auf diesen Hof und dann verreckt ihr das Auto und dann stellen sie fest, der Hund ist super crazy drauf und man sollte lieber nicht das Auto verlassen, weil sonst stirbt man ziemlich sicher. Aber sie hat in der kompletten Zeit, und da in dem Auto wurden es 100 Grad, die saßen ja, glaube ich, 3 Tage drin und die waren ja völlig am Ende und die haben sich ja Rock zerfetzt, dann hat der Hund die mal halb angefallen und so. Aber bis zum Schluss, bis zur letzten Szene, bis sie mit dem Kind auf dem Arm aus dem Haus kommt, hat die Tante die High Heels an.
Ja, hab ich auch gedacht.
Zieht nicht ein einziges Mal die High Heels auf.
Und wegen denen stolpert sie ja auch dann, wo ich auch dachte, Mäuschen, geh ruhig barfuß.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja,
fand ich auch
zieht
krass.
Zieht die Schuhe, das ist auch so Sandälchen. Das sind so Sandälchen mit so einem kleinen niedlichen Absatz. Und ich denke mir die ganze Zeit, das Erste, was ich machen würde, wenn ich da sitze, ich würde die scheiß Schuhe ausziehen. Ich mir hat die ganze Zeit gefragt, warum kommen die nicht mal auf die Idee, an die niedersten Instinkte dieses Hundes zu appellieren, um mal irgendwie so was Doofes zu machen, wie Stöckchen zu werfen oder so. Schmeiß halt mal so einen Schuh irgendwo hin. Ja. Dann steht dieses Polizeiauto neben ihr, nachdem der Hund den Polizisten umgebracht hat.
Ja.
Da wird ein Schlüssel stecken und
eben
die Tür ist
offen.
Gedacht, warum um alles in der Welt die 2 Meter in das andere Auto rein, das Kind da rein?
Ja, zum Schluss hat sie auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Als sie dann versucht hat, in ihr eigenes Auto auszubrechen, dachte sie, hä, das Fenster ist doch halb offen, drückt es doch runter. Oder das eine Fenster ist doch schon fast kaputt, weil der Hund doch da schon so gegen ist, ist doch schon gesplittert, dann macht doch das noch fertig kaputt. Und da hat sie vorne auf der Frontscheibe wie so eine Irre, oder hinten, ich weiß jetzt nicht mehr.
Ja, hinten am Kofferraum,
ja, genau,
glaube ich. Aber egal, sie nimmt auf jeden Fall das, was am härtesten aufzumachen ist. Wobei,
aber ich fand trotzdem die Szene an sich, also diese Einfachheit der Sache, das fand ich irgendwie gut. Also, dass sie sozusagen, das war so eine so eine simple Situation. Sie, das Auto startet halt nicht und sie können auch nicht raus und der Hund ist die ganze Zeit draußen. Also das fand ich schon irgendwie beängstigend. Also so, das fand ich schon, kam so ein bisschen rüber als eine nicht ganz so lächerliche Sache in dem Film.
Nee, es ist so, ja, finde ich auch so eine klassische, ach, keine Ahnung, ob du jetzt irgendwie ein Mädel auf einen Felsen ins Wasser stellst und es weiße Hai drum rumschwimmt, genau, oder ja, das. Aber es ist halt so eine ganz simple Problemlösung. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist die Kreativität in der Lösungsorientiertheit. Also mir hat so, wenn ich mir überlege, ich würde da drin sitzen, ich habe auch noch ein Kind dabei, ne? Mein eigenes, das ist auch nicht so wahnsinnig groß und auch nicht so irre fit irgendwie im Sinne von, da kann hier jetzt mal locker eine Woche mit mir in diesem Ding, der übrigens auch nur einmal pinkeln musste in der kompletten Zeit. Völlig unrealistisches Szenario. Da fehlte mir so ein bisschen ich probiere mal das und ich probiere mal das, um irgendwie zu gucken, wie ich dieses Vieh hier überlistet bekomme. Ja. Weil am Ende ist die ja eigentlich, die ist ja keine doofe Frau, die ist ja einigermaßen smart. Und da fehlte mir so ein, auch für den Spannungsbogen, so ein, jetzt habe ich mir mal überlegt, ich habe hier keine Ahnung, die hatten ja anscheinend was zu essen und was zu trinken dabei, also Hunger und Durst war bis auf eine Szene nie ein Problem und wurde auch nie angesprochen, bis der Junge dann irgendwann mal umgekippt ist. Und ansonsten war das so ein Ausharren und das war mir ein bisschen zu, war mir ein bisschen zu einfach. Ich hätte mir gewünscht, dass da vielleicht hier und da mal kurz überlegt wird. Muss ja nicht funktionieren, aber bis auf diesen einen Versuch,
so den sie gemacht hat. Mäßig, ja.
Irgendwas. Oder wo ist die nächste, wo ist die nächste Station? Wie kann ich mich ranarbeiten? Wo will ich hin? Was ist mein Plan? Will ich ans Haus? Will ich zum Telefon? Will ich irgendwie an die Scheune? Will ich diesen Hund kalt machen?
Und am Anfang guckt sie auch auf diesen Baseballschläger. Also relativ am Anfang war das schon. Da geht die Kamera auf ihr Gesicht und dann dachte man so, naja, dann versuch den doch mal zu holen oder mach doch damit mal irgendwas. Mhm. Der kam dann zwar ganz später ins Spiel, aber ich meine, bevor mein Kind stirbt, versuche ich das ja wenigstens. Ich dachte auch, dass quasi so auch dieser Mutterinstinkt, dass sie dann dadurch so ein bisschen auch kreativer oder mehr unter Druck gesetzt ja, irgendwie was versucht.
Hätte man gedacht, ne? Also wenn man so überlegt, man selber, also selbst muss ja nicht mehr das eigene Kind sein, aber man wäre so eingesperrt, da hätte man im Zweifel auch noch so ein Kind dabei. Ach, irgendwas würde man noch machen wollen.
Mhm. Ja, ich glaube auch.
Und ich hätte auch ganz ehrlich mein Kind ruhig irgendwo, keine Ahnung, in die Thermosflasche oder irgendwo in die Ecke pinkeln lassen und nicht die Tür aufgemacht.
Aus dem Fenster? Ich dachte die ganze Zeit, der hat den großen Vorteil, einen Sohn zu haben. Ja, eben. So, jetzt und einfach mal einmal ganz offen. Kurz Fenster runterkurbeln. Ja. Das ist ja noch nicht groß, der ist 6 Jahre alt, das wird ja wohl machbar sein. Also, das keine stimmt. Ahnung. Das stimmt. Ist wirklich, also teilweise auch einfach der umständlichste Weg zur Lösung.
Das war ein
aber das ist ja so das Ding von dem Film. Es war ja auch der umständlichste Weg, uns mal diese ganze, diese Menschen vorzustellen. So wie Superman. Und dann auch dieses komische, gefakte Problem eben von seinem Job, wie er da in diesem Motel ist und dann noch mit diesem Typen auf dem Flur diskutiert, dass er jetzt eventuell diese Präsentation nicht und so. Ich dachte, das tut doch überhaupt nichts zu der Story jetzt. Jetzt lass doch den Typen nach Hause fahren.
Vor allen Dingen, hättest du den Schauspieler inklusive Gage, hättest du dir sparen können. Das ist wirklich,
das ist echt total. Weil es auch überhaupt keine Stakes gab. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wenn sie jetzt diesen Kunden oder wenn da irgendwas schief geht, dass sie ihr Haus verlieren oder so, sondern es war so, die eine Sache ist jetzt doof.
Keine Hypothek, die irgendwie, kein Gerichtsvollzieher, der vor der Tür steht. Es schien irgendwie alles einigermaßen, es schien alles einigermaßen entspannt. Und vor allen Dingen, was ich auch nicht verstanden habe, der fährt mit dem Auto, die fahren einen Berg hoch zu diesem Hof.
Ja.
Und dann ist der Motor kaputt.
Ja.
Und dann irgendwann startet der Motor wieder.
Ja.
Und anstatt mit Vollgas da wegzufahren, fährt sie einen Meter vor, guckt den Hund an und sagt, fuck you. Ja. Und dann geht der Motor wieder aus und denkst, also wirklich.
Das war wirklich verdient.
Ehrlich? Ja, komm. Also ganz
dafür. Jetzt müsst ihr halt sterben.
Und dann denkt man sich, okay, aber auch da, Problemlösung. Ne? In dem Moment, in dem ich sehe, okay, ich bin hier auf dem Berg, hier ist das Auto. Wie kriege ich das hin, dass das Auto mit gelöster Handbremse einfach von alleine in diesen Berg wieder runterfährt? Ja. Irgendwie so, also ich bin alleine in diesem, während ich diesen Film geguckt habe, über Achteck getitscht, weil ich mir Lösungsoptionen ausgedacht habe, wie man jetzt von diesem scheiß Hof wieder wegkommt. Zumal das ja auch irgendwie eine Werkstatt ist. Da stehen ja Autos rum überall. Wenn man so denkt,
Und das Telefon und man kann ja auch ins Haus irgendwie und 1000 Waffen oder Sachen, die ich als Waffen benutzen kann. Und als sie dann am Ende auch aus dem Auto raus ist, hat der Hund auch relativ lange und entspannt gebraucht, um unter dem Haus herzukommen und ihr entgegenzukommen. Also auch in der Zeit hätte sie schon.
Ja.
Ja, ist also richtig, richtig zu Ende. Vor allem
der Hund. Hauptsache, sie hat die High Heels an.
Vor allem der Hund und sein Fell sind wirklich am Ende völlig eskaliert. Also das hat ja wirklich überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was er eigentlich.
Es gibt so eine Stelle, wo er so gezeigt hat, da sieht das wirklich aus, als hätte er Schleim in allen Regenbogenfarben im Gesicht.
Ja.
Es gibt
ja
so eine Stelle, wo er so rot, blau, grün, gelb und so.
Das finde ich, glaube ich, eigentlich echt das Schlimmste an dem Film. Und da habe ich auch immer weggeguckt, ist das Gesicht dieses Hundes angucken. Weil ja, das
sieht
so
echt fies aus.
Manchmal
sieht er echt richtig fies aus.
Dieses ganze schlonzige Zeug. Und ich muss jetzt sagen, ich finde so, alles, was so Schlons und Glibber ist, finde ich wirklich widerlich. Ja. Also ich mag das nicht angucken und ich und wenn er sich dann da irgendwie mit diesem ganzen eitrigen, wenn ich schon drüber nachdenke, muss ich würgen, sich mit diesem Gesicht dann da gegen diese Autoscheibe wirft und ich immer denke, wischt ihm noch einmal einer die Krotze da aus.
Ich finde ja auch Dalmatina ohne diesen ganzen
Bernardina
ohne diesen ganzen Teufel Sache schon eklig genug, weil die ja immer schon so ein bisschen rumsabbern. Ja. Wir gucken übrigens auch alle einen Hund namens Beethoven Filme.
Natürlich.
Deswegen sind wir quasi voll.
Du, das ist im Endeffekt weniger Vanillepudding, sonst ist das genau die gleiche Geschichte.
Absolut.
Ist wirklich so. Auch dieses weiße Haus, was da irgendwo
die
in so
Mutter
Vorort
hat eine ähnlich schreckliche Frisur.
Stimmt. Eigentlich, Moment. Ob war ein Hund namens Bernardina schon draußen als der Film? Übrigens, die Inspiration für den Film hat Stephen King auch, also ist einfach zu seinem Mechaniker gefahren und der hatte einen großen Hund, vor dem er Angst hatte.
Natürlich. Ja gut.
End of story.
Was ich aber ganz gut finde, ist, dass es sich bei dem Hund um einen vermeintlich niedlichen Hund handelt.
Ja, das stimmt.
Also um so
einen
Familienhund,
ne?
Weißt du, heutzutage würde man das mit einem Labradoodle machen oder mit so einem Golden Retriever, mit irgendwas ganz Niedlichem. Ja, das finde ich ganz gut, dass man da nicht gesagt hat, okay, komm, lass mal so einen Staffordshire Terrier einschmieren, das wird schon. Sondern sich dann gesagt hat, komm, nee, dann jetzt mal so ein richtiges Knuddelbärchen.
Bernardina ist ja auch eigentlich der Rettungshund, ne?
Na, mit so einem Fässchen rum um Hals.
Stimmt, hat da ein Fässchen Glibber um Hals.
Boah.
Es ist ja auch der Film der vergessenen Nebenfiguren. Also wir haben schon gesprochen über diese Affäre, der ja, nachdem wir sehen, wie er ins Haus geht und mit der Hand über den Messerblock streicht, über den danach nur noch gesprochen wird, aber er wird in der Zwischenzeit festgenommen, er nimmt das ganze Haus auseinander, wir sehen von all dem nichts, sondern wir kommen zum auseinandergenommenen Haus und die Polizei erzählt doch irgendwann, ja, wir haben den festgenommen, wir haben ihn und so, aber wir hören von ihm gar nichts.
Er hatte nur drei Drehtage, er war nicht drin.
Er wurde uns auch überhaupt nicht vorgestellt als jemand, der so ausrastet und
genau,
dann so ein
Haus
auseinandernimmt.
Ja, vor allem auch, als er im Haus ist und so guckt, hallo, seid ihr da? Und über den Messerblock streicht,
so
ist ihm noch überhaupt nicht klar, dass der gerade on the verge ist zum Ausrasten irgendwie so, weil man denkt so, der nimmt jetzt das Messer, um sich zu verteidigen oder wenn überhaupt.
Ja, vor allen Dingen, weil die Affäre in dem Moment, in dem sie noch läuft, bevor die Frau sie beendet, da ist ja null Druck dahinter.
Ja.
Der steht auch nicht da und sagt, verlass mal deinen Mann, lass mal irgendwie durchbrennen oder sonst irgendwas. Alles ist cool, die Frau kommt vorbei, die zwei bumsen eine Runde
und sie sagt
und
ja sogar noch, der stadtbekannte Gigolo, also er scheint ja auch offensichtlich... Ja.
Und dann sagt sie, ich will nicht mehr. Und dann rastet der Typ komplett aus und wird zum Kissenmörder. Mhm. Wo man denkt, ja, Jod, also, hä?
Vor allen Dingen, weil es auch so klar ist, dass er es war. Also, das muss er ja auch wissen. Das heißt, er muss ja völlig abgeschaltet haben. So, ne?
Ja.
Und jetzt wird er verhaftet. Und dann, vor allen Dingen, er nimmt das ganze Haus aus und dann wird verhaftet. Und der Polizist sagt, ja, also er hat zugegeben, dass er das Haus irgendwie in Schutt und Asche gelegt hat, aber dass er ihre Frau und ihr Kind nicht gesehen hat und ich glaube ihm. Okay.
Ja, cool.
Ja.
Dann ist gut.
Dann würde ich jetzt hier weiter aufräumen, wenn das für euch okay ist.
Nee, ja, Sie denken ja, dass er die Frau und das Kind entführt hat und dann sagt der Polizist, wir haben ihn, aber er hat sie nicht.
Ja, genau. Also, wir haben kurz geguckt, die waren noch nicht. Sie müssen jetzt woanders weiter.
Ja.
Achso, und mein Kollege hat sich nicht gemeldet, der da draußen war.
Nee,
also
aber
wir
das
jetzt
passiert
nach Hause. Wir sind hier ja fertig dann, ne?
Nur, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind.
Ja, ja.
Nicht, dass hier einer, das wäre ja blöd, wenn hier einer noch umgehen. Also,
und wo wollen Sie jetzt hin? Ja, ist ja komisch. Na gut.
Ich glaube, dann fahre ich nach Boston zurück. Ich habe da noch was zu tun heute Abend. Da ist noch so ein Meeting von meiner...
Man wird ja auch nicht jünger, nicht?
Wer übrigens auch so eine Nebenfigur ist, die in dem Film auch wahnsinnig eingeführt wird und dann überhaupt keine Rolle mehr spielt, ist der Postbote.
Stimmt.
Der Postbote hat 3-4 Szenen, wird übrigens im Deutschen von der Stimme von SpongeBob synchronisiert.
Was sehr lustig,
ja,
Patrick!
Und ist so dann, und dann braucht man ihn noch einmal sozusagen als
Nichtretter.
Genau, als mögliches Relief, das dann doch keins ist, weil sie haben ja einen Zettel hier gelassen, dass sie im Urlaub sind. Er muss nicht diesen super
eingepackten
Kotflügel.
Ja, er macht sich auf den Weg dahin und dann kurz vorher. wird er doch noch.
Du musst doch nicht hin. Ah ja, okay.
Und wir denken natürlich alle, oh, oh.
Und der Postbote ist ja auch überhaupt erst der Grund, warum die Familie da zu diesem Hof fährt und das Auto reparieren lässt.
Weil der das
vorschlägt. Der kommt zu der Werkstatt, der Typ sagt, sorry, du bist ja wohl nicht mehr ganz richtig im Kopf, ich brauche das für ein Wochenende. Dann sagt er, oh. Und dann kommt der Postbote und sagt, fahr doch mal hoch zu, wie heißt der? Wahrscheinlich George. Im Zweifel heißt er George.
Kepper oder wie sagt
er? Ja. Sein Nachname heißt er. Genau. Aber auch wieder so, ne? Ist ja eigentlich ein relativ kleiner Ort, glaube ich.
Ja. Hätte man den ja auch kennt schon mal aber von, keiner.
Ja, hätte
komischerweise
man schon mal, wie
erkennt.
Findet man den? Naja, da hier wohnen 10 Leute.
Miles up the hill. Es gibt so ein paar schöne.
Ausschlussprinzip.
Es gibt so ein paar schöne. Ich finde ja so Anschlussfehler wunderschön. Gibt's so, wo er dann. Er kommt wieder aus der Stadt und sucht seine Familie und steht bei sich vorm Haus, steigt in sein Auto und fährt hoch zu diesem Haus, was ja 7 Meilen entfernt ist. Und er steht unter komplett bedecktem grauem Himmel. Es ist alles andere als geiles Wetter. Schnitt, das Haus, strahlend blauer Himmel. Die Frau ölt in dem Auto wie eine Besenkte vor sich hin, weil es wahnsinnig heiß ist.
Sie haben sich auch leider nicht die Mühe gegeben, dass die 4 Hunde, die sie da hatten, ungefähr gleich langes Fell haben.
Das stimmt.
Die sehen super unterschiedlich
aus. Wobei man das wiederum auch manchmal gar nicht mehr so richtig, weil man das Gefühl hat, von Einstellung zu Einstellung hat einfach jeder diesem Hund nochmal so ein Kilo Schlamm übergegossen und schön trocken geföhnt. Ja. Und irgendwann muss dieser Hund irgendwie das Doppelte von dem gewogen haben, was er ursprünglich mal gewogen hat, mit all dem Schrott, den der im Fell hatte, damit er so eklig aussieht.
Das stimmt. Ich habe auch die ganze Zeit gewartet, dass der irgendwas Ungewöhnliches macht. Ich habe immer gesagt, der springt jetzt mit so einem Satz über das Auto oder so, als sie auf der anderen Seite steht. Also, dass der Hund irgendwie so noch eine größere Gefahr wird, weil der irgendwie was kann, was er sonst eigentlich nicht kann. Aber
der Hund bringt ja zuallererst den Kumpel von seinem Besitzer um.
Genau.
Und als der...
Auch eine super wichtige Nebenfigur.
Auch eine super
wichtige. Danke nochmal.
Ja. Der war der. Das ist so geil, dass anscheinend dieser Besitzer von dem Hund und seine Frau so eine Ehe geführt haben, aus der beide ausbrechen wollten, aber keiner sich getraut hat. Und dann macht einer mal den ersten Schritt und der andere ist sofort super dankbar. Oh geil, die fährt zu ihrer Familie, ich kann das ganze Geld versaufen. Mega, mega. Ja, okay, alles klar. Und dann stirbt dieser Typ und dann findet der Besitzer den, ja. Und ich habe ja schon viele. Oder wir haben ja, glaube ich, alle schon viele Leichen in Filmen gesehen, auf welche Arten Menschen als tot dargestellt werden. Aber der Typ sah einfach aus, als hättest du dem extrem verdünntes Chili con Carne über den Oberkörper gegeben.
Oder als hätte er es auf sich selber gebrochen.
Ja, das sah halt einfach wirklich aus wie Erbrochenes. Also so Hackfleischkrümmel, die da überall noch in so einer roten Suppe lagen. Und man sagte die ganze Zeit so... Ah, und der ist jetzt
bestimmt
kaputt gebissen worden oder hat der Hund den kaputt gekotzt? Könnte auch sein.
Der Hund fand es dann auch selber so eklig.
Ja, hat sich übergeben.
Ist Cujo nicht auch ein mexikanischer Name? Dann ist er vielleicht, hat er tatsächlich noch ein kleines Chili con Carne da veranstaltet.
Also es gab jahrelang eine Fantheorie, dass das ein indianischer Begriff für irgendwas Wiedergekommenes ist oder so. Was ja bei Kotzen...
Schöne
literarische Umschreibung.
Was etwas wiedergekommen.
Das ist was zurückkehrt. Diese Nahrung ist zu mir zurückgekehrt.
Meistens nachts. Und aber Stephen King hat Jahre später im Interview gesagt, nee, der hat sich den Namen einfach ausgedacht, hat überhaupt nichts zu bedeuten.
Ja. Sagt
das ist, glaube ich, sowieso, ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich mir so gänzlich, also man ist so ein Hype-Typ, so wie Stephen King beispielsweise, und hat so eine riesen Fanbase. Ich würde, glaube ich, nur aus Spaß einer Freude mir völlig zusammenhanglose Scheiße einfallen lassen, um Menschen damit zu beschäftigen, was ich wohl gemeint hätte haben können, als ich das tat.
Ich glaube, so macht David Lynch das.
Ja, wahrscheinlich. Weil teilweise ist es ja wirklich so, dass du denkst, okay, also wenn man da jetzt nicht der Hardcore-Fan ist, dann guckt man sich das an und denkt, okay.
Du aber auch, wenn man der Hardcore-Fan ist.
Aber der Witz ist, es ist tausendmal schwieriger, sich random was Sinnloses auszudenken, wo die Leute dann was reininterpretieren können, als sich schnell, etwas reinzuinterpretieren und das dann umzusetzen. Weil sich sowas auszudenken, was so wirkt, als hätte es eine mega Bedeutung, ist irrsinnig kompliziert.
Ja, das stimmt.
Man kann ja auch nicht ausschließen, dass es das wirklich bedeutet. Er hat nur vergessen, dass er das daher...
Ja, absolut. Genau.
Aber gerade so Namen, oder auch wenn du überlegst, so Buchtitel, Bandnamen, Albennamen, Songtitel oder so, würde mir die ganze Zeit irgendwie... Abkürzung. Das ist ja einfach nur so... UAWG oder so.
Ja.
Oder so, ja, alle denken, es heißt, um Antwort wird gebeten, aber eigentlich heißt es. Und dann entsteht so eine Trivia. Das fände ich mega. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit sowas machen. So heißt mein erstes Album übrigens und meine Biografie, UAWG.
Wie heißt deine Biografie nochmal, Maria?
Nach Fest kommt ab.
Ah ja, nach Fest kommt ab.
Auch gut.
Ja, das war immer so das Motto meiner ersten Beziehung.
Fest kommt ab.
Ist ja auch ein bisschen das Motto von Cujos Gesicht in
ja,
diesem Film.
Ja, auch wieder wahr. Oh, ich glaube irgendwann, also wenn man diese Zähne sieht und normalerweise sieht, wie so Zähne von so einem Bernardiner aussehen, ich glaube, die haben dem auch die Zähne geschminkt. Also die haben das irgendwie so hingekriegt, dass die Zähne so abgebrochen aussehen. Ja. Die haben, glaube ich, diesen schwarzen Zahnlack dem Hund auf die Zähne geschmiert, damit der noch, also noch widerlicher aussieht, ja, als er ohnehin schon aussah.
Ich habe gerade hier so einen Artikel offen, wo ich mal versuche rauszufinden, welche seiner Bücher er so völlig verdruckt. Er schreibt hier auch, dass er so krass viel Kokain genommen hat in der Zeit, dass er überhaupt nicht mehr weiß. Irgendwie, ja.
Ist natürlich genial, hat er immer gedacht. Das ist ja genial.
Er hatte beim Schreiben so Baumwolldinger an der Nase, weil das Blut ihm manchmal rausgetropft ist.
Ach, schade. Ja, das will man ja nicht, dass das Manuskript, da muss man die Seite nochmal abtippen.
Immer die ganze
so.
Sauerei.
Ärgerlich.
Die Seiten so verwischt und so.
Aber Cujo war ein Suffbuch oder war das ein Koksbuch?
Ja, weiß ich auch. Ich glaube, das ist bei ihm alles gemischt. Aber Misery auch. Und ja. It auch.
Aber ja, Misery gut. Ist, also
Misery ist
ja,
gut. It ist auch
ich glaub,
super.
Ich würde mal behaupten, also ich würde mal, ich könnte mir vorstellen, Misery ist Koks und Cujo ist Suff. Weil die Koordinationsfähigkeit von, oder die Koordinationslosigkeit von Alkohol, die passt am allerbesten zu dem Storytelling.
Das stimmt. Und jetzt macht er ja gar nichts mehr.
Aber Misery ist ja auch tatsächlich so, also Misery ist ja der Klassiker des mir fällt nichts ein Buchs. Und da schreibt er nur über sich selbst und darüber, dass ihm nichts einfällt. Im Grunde
ja, das
genommen.
Stimmt. Das
da
stimmt.
Ist ja die Frau, die personifizierte Ideenlosigkeit sozusagen. Die ihn irgendwie zwingt, die Idee
deswegen
zu haben.
Deswegen weiß vielleicht, ist Cujo wirklich sozusagen der Alkoholismus, der so völlig, ja, der ihn so
so schwerfällig niederreißt.
Mhm. Was ja ein bisschen gegen diese Arbeitermentalität sprechen würde, also gegen diese, ich habe hier halt einfach Sachen und die baller ich so weg, oder ist das?
Ja, aber ist doch, eigentlich spricht es doch dafür, weil er musste sich nicht mal was ausdenken, sondern er hat einfach abgebildet, was um ihn rum geschah.
Welches Tier ist mein?
Ja, schon krass auf jeden Fall. Aber er schreibt ja, er setzt sich morgens hin, arbeitet, schreibt 4 Stunden am Stück, macht Mittagspause, schreibt nochmal 4 Stunden, so 8 Stunden und dann hört er auf. Und so schreibt er jeden Tag und deswegen bringt er auch 20 Bücher pro Jahr raus. Gefühl.
Aber ich muss aber auch echt sagen, also dass er bis heute, also ich Stephen King hauptsächlich Filme gesehen und da bist du ja auch immer natürlich ein bisschen abhängig von Regisseur, Inszenierung, Drehbuch, ja, Autor und so weiter. Aber gerade zuletzt dieses The Game heißt das, glaube ich. Hieß der Film The Game? Dieses
Game.
Pärchen. Dieses Pärchen im Wald.
Mhm.
Wo ich ja wirklich, also diese dann ganz minimalistische Story, das ganz minimalistische Set, ne? Einfach nur dieses Haus, nur diese 2 Menschen. Da kommt noch ein bisschen was dazu, aber im Kern der Sache, wie oft bei King-Filmen zumindest, und dann natürlich auch in den Büchern, dieses ganz, ganz Simple, also quasi das Gegenteil von Cujo,
ja.
Was ja das Gruseligste und Schlimmste überhaupt ist. Ne? Mhm. Also eine Frau nachts allein in einem Bett, in einem Haus im Wald.
Kennst du die Prämisse davon?
Nee.
Das ist irgendwie so ein Pärchen, was Sex hat und also die Stimmung ist schon eh nicht so gut und sie ist mit Handschellen ans Bett gefesselt und das ist irgendwie in einem Haus, was
so,
an einem
doch,
See ist, total weit weg.
Stimmt.
Und der Mann kriegt dann einen Herzinfarkt, glaube ich, und fällt quasi tot um und sie ist halt an dieses Bett gefesselt.
Stimmt, ich erinnere mich.
Und da passieren dann halt so ein paar Sachen.
Oh Gott im Himmel. Und es ist halt auch, was du im Vorfeld nicht denkst, aber es hat natürlich auch wieder so eine Mystery-Ebene und irgendwas darin ist nicht ganz die echte Welt, weil sie aber auch, ist auch wahnsinnig geil gespielt, weil sie irgendwann so aus sich raustritt und sich selbst beobachtet. Der Typ tritt aus sich raus, sie gehen in Dialog miteinander, sie halluziniert halt wie irre.
Ja.
Und am Ende gibt es dann tatsächlich so ein bisschen so eine Vermischung von Fantasie und realer Welt. Unfassbar geil gespielt, auch wahnsinnig, also muss unglaublich gut geschrieben sein, weil das Drehbuch großartig ist, dann muss das Buch ja auch gut sein. Und ich finde, das gibt es bei King so oft, dass gerade diese klaren, simplen Geschichten einen einfach so fertig machen. Oder das zweite Ding, was er hat, ist diese Sache mit den Kindern. Ne? Sei es jetzt Carrie oder Friedhof der Kuscheltiere oder so. Kinder, finde ich, ja, sind das Gruseligste, was es gibt. Kinder können so unglaublich spooky sein, wie kein Erwachsener auf der Welt.
Das
und
stimmt.
Das ist aber irgendwie all diese Dinge, die ich in Stephen King-Filmen so mag. Habe ich alle nicht gefunden.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Mein Lieblings-Stephen-King-Film war immer In einer kleinen Stadt.
Oh, die hab ich nie
wo
gesehen.
Der Teufel in die Stadt kommt ja. und allen Leuten verkauft, was sie unbedingt haben wollen. Und sie dadurch so gegeneinander, also immer für einen Gefallen gibt mhm. er ihnen das. Und es sind immer so Sachen, die sich so total wünschen. Und dadurch hetzt er die alle so gegeneinander auf, bis sie am Schluss sich irgendwie alle
das
an die Gurgel gehen.
Das ist auch eins der besten Bücher. Aber die meisten mögen ja Stand By Me, Geschichte eines Sommers.
Okay.
Am liebsten.
Ja, das ist
oder
aber auch.
Oder auch
ja.
Shawshank Redemption oder Green Mile.
Das sind
oder
so diese, ja, das sind so diese, die sind nicht ganz so. Das
sind so seine Emo-Bücher.
Sind halt kein Horror oder Grusel oder irgendwas. Filme sind halt diese.
So ein bisschen Fantasy, ja.
Wobei man halt auch echt sagen muss, ne, Shawshank Redemption ist, glaube ich, auch einfach einer der fantastischsten Filme überhaupt.
Das stimmt.
Ich habe so ich nie gesehen.
Gut. Nein!
Der ist doch auch auf allen IMDb-Listen.
Ich weiß, ich hasse die IMDb-Listen, deswegen habe ich die nicht gesehen.
Also da muss ich, da hab ich,
aber den müssen wir ja sowieso noch gucken.
Stimmt.
Da habe ich Tim Robbins lieben gelernt.
Ja,
allerdings auch kennengelernt, muss ich dazu sagen, und dann lieben gelernt. Und da war ich zum Beispiel, ich weiß, den Film habe ich gesehen, da war ich 15 oder 16 oder sowas. Das ja. war der Lieblingsfilm meines Schwarms damals. Mhm. Und deswegen habe ich den geguckt. Der einzige Grund, der fand den Film geil. Damit ich mitreden kann, muss ich den auch gucken. Und habe den geguckt auf VHS-Kassette,
ja.
wie sich das gehört. Und mir war nicht klar, dass das ein Stephen King-Film ist. Mhm. Weil bis dato Stephen King in meinem Kopf als Horrorfilm abgespeichert war. Es gibt Horrorfilme, Horrorbücher.
Ja.
Mhm. Sowas kann auf gar keinen Fall ein Stephen King-Film sein.
Ja, auch bei Stand By Me sind die Leute immer ganz überrascht, dass das ein Stephen King-Film ist.
Als Teenager überhaupt nicht
gerade diese, es ist ja eigentlich eine ähnliche Geschichte wie, also vom Setting her, wie zum Beispiel It, also Pennywise. So, mhm. ne? Das ist ja auch diese Clique, die in den Sommerferien was zusammen erlebt, die einen das eine und die anderen das andere. Aber also das ist ein Setting, was der auch total mag.
Ja.
Hm. Wobei ich die Neuverfilmung von S gesehen habe. Irgendwie hat die mich nicht. Ihr habt die doch bestimmt auch. Ihr müsst ihr habt
ich,
die.
Ich habe sie nicht.
Ich habe die gesehen. Ich fand die super.
Du fandst sie gut?
Wann hast du die erste Verfilmung das letzte Mal gesehen?
Ja, es ist schon eine Weile her.
Weil wenn du die jetzt nochmal guckst, wirklich, believe me, dann denkst du. Also mir ging es wirklich so, ich habe das gesehen und gedacht, das fand ich mal gut. Also ich meine, Tim Curry als Pennywise nach wie vor Hammer.
Ja.
Aber alles andere an dem Film ist so horrorgealtert. Ist ach, so krass, schlimm, okay. schlechtes 80er-Jahre-Spiel.
Ich fand das Ende
herzlich
von dem,
gelacht haben wir.
Na.
Ich fand das Ende von dem Film geil. Das fand ich, hat mir echt gut gefallen. Aber irgendwie hatte ich wahrscheinlich einfach auch zu hohe Erwartungen.
Jetzt vom Neuen.
Von ja, fandst du ihn auch nicht so gut, ne?
Doch, ich fand ihn gut. Ja.
Ich hatte, glaube ich, das war so dieses, ich weiß, dass S damals einer der ersten Horrorfilme war, den ich je überhaupt gesehen habe. Und dass natürlich allein schon die Anspannung, den zu gucken, schon so immens groß war, weil natürlich durfte man das noch gar nicht gucken. Das war alles wahnsinnig geheim und irgendwer musste neben dem Kassettenrekorder sitzen und auf Stopp drücken, wenn irgendwo auch nur einer die Treppe hochkommt und so. Es war alles so. Und ich glaube, dieses Gefühl, es ist wie Blaubeerpfannkuchen, dieses Gefühl kannst du gar nicht nochmal erfüllen, wenn du mit,
absolut.
Wie alt bin ich jetzt, 26, ins Kino gehst und dann irgendwie denkst, so komm, jetzt gucke ich mir nochmal S an. Aber an sich, das ist schon recht handwerklich, das ist schon ein geiler Film, wobei ich diesen Clown nach wie vor unfassbar widerlich finde. Ja, aber denke so, kein Kind redet mit dem Gulli, geh halt da weg, Mann. Ich denke mir, also auch bei so Filmen, ich weiß auch gestern, als ich den gesehen habe, also ich weiß ja, klar, man kann nicht jedem natürlichen Fluchtreflex in einem Horrorfilm nachgeben, weil dann kannst du ganz viele Geschichten nicht erzählen. Aber in dem Moment, wo ich in ein Haus komme, ich bin unbewaffnet und ich sehe da einen mit Chili con Carne vollgesifften Typen, der offensichtlich tot ist, habe ich zwei Möglichkeiten. Laufe ich weiter unbewaffnet durch dieses Haus, gucke in jede Ecke und schaue, ob mich vielleicht auch irgendwas anfällt.
Ja.
Oder bin ich vielleicht ein kleines bisschen cleverer und gehe irgendwie nochmal raus und besorge mir zumindest irgendwas. Oder nehme mir das scheiß Gewehr mit, das neben mir und dem Typen da liegt, um einfach so nur für den Fall das. Vielleicht brauche ich es ja noch. Ja. Und das ist mir, man muss es ja, am Ende kannst du es ja so inszenieren, dass er mit dem Gewehr nichts anfangen kann und diesen Hund halt nicht erschießt. Fair enough, weil er denkt, oh scheiße, ist ja mein Hund, den kann ich nicht erschießen.
Ja.
Und dann werde ich von dem halt auch umgebracht. Aber dieses völlig dämliche, schutzlose, dann laufe ich jetzt einfach mal weiter. Mal
das
gucken, was dann passiert. Furchtbar, wirklich. Also weil er den Menschen, da wird dem Protagonisten eine so unglaubliche Dummheit unterstellt.
Ja.
Und vor allen Dingen ein völlig widernatürliches Verhalten, dass ich jedes Mal da stehe und denke, nein, egal wie oft der Typ mit der Maske anruft, das Letzte, was ich mache, ist nach oben rennen. Ich mach's einfach nicht. Warum? Weil ich da oben nicht mehr wegkomme. Das ist doch nicht, ihr könnt doch, bitte.
Aber das ist ja quasi klassisches Horrorfilm-Verhalten der 80er Jahre und deswegen wurde das ja dann nachher in Scream so schön aufgegriffen. Also vor allem im ersten Scream, wo die sich ja die ganze Zeit über all diese Horrorfilmregeln so lustig gemacht haben und die so konterkariert haben und so.
In dem Fall ist es, warte mal, wie hieß der andere? Scary Movie hieß doch die Verarschung von Scream.
Genau. Mhm.
Ja, stimmt. In sowas, also dass man sich da bis heute nicht weiterentwickelt hat. Also dass selbst heute noch ernsthaft Horrorfilme gemacht werden, die nach dem, die mit dem gleichen Prinzip spielen, wo die cleversten Top-Journalistinnen, die sich mit einer Sache auseinandersetzen, in dem Moment, in dem es unten an der Tür kratzt, einfach mal denken, komm, lauf ich mal unter das Dach, mal gucken, was passiert.
Es gibt immer das Final Girl. Es geht immer ums Final Girl im Horrorfilm.
Ja, ja.
Ich würde nie in einem Horrorfilm sterben, weil ich würde mich nie irgendwo hintrauen mit unter 20 Leuten, wo kein Licht ist. Ich wäre immer das Final Girl.
Wie hieß der? I Know What You Did Last Summer. Ja. Die Alte, die unter der Sonnenbank stirbt, wo ich so denke, das hast du doch auch nicht besser verdient.
Aber da gab es auch diesen geilen Tod bei Final Destination.
Ja, war das nicht Final Destination?
Wo die Sonnenbank so einklemmt, wo die darunter verbrennt.
Ja.
War das Final Destination?
Das war Final Destination 2.
Da habe ich sogar auch noch den ersten gesehen.
Kann auch sein.
Der ist ja auch irgendwann so eskaliert wie Fast and Furious oder so. Ja,
der ist irgendwann nur noch, irgendwann geht es einfach nur noch darum, wer hier stirbt.
Ich glaube, der zweite ist der beste, der zweite oder der dritte, der mit dem Stau anfängt.
Der erste ist Flugzeug, glaube ich, ne?
Genau.
Genau, der erste ist quasi der, wir springen dem Tod von der Schippe.
Wo so der Titel Final Destination auch noch Sinn macht.
Ja,
beim Flug halt hauptsächlich von Destination schritt.
Der schlimmste Tod in dieser ganzen Geschichte, finde ich, ist dieser Typ, der sich an diesem Kabel in der Dusche erhängt.
Oh ja.
Das kann ich im ersten Teil. Oh, das ist ganz schlimm.
Und wo man ja ab dem zweiten Teil wirklich dann auch so Szenarien, das so gefilmt wird, dass man alle zwei Sekunden denkt, das ist es, das ist es. Genau.
Wo man dann aber auch teilweise denkt, ja, aber vielleicht stellst du die Nagelpistole halt auch einfach mal nicht auf die Tischkante, du Idiot.
Ja. Ein paar gute Ideen wären da dabei gewesen, um zu überleben.
Ja,
das stimmt.
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass das der Film ist von allen, die wir gemacht haben, wo ich am wenigsten Notizen gemacht habe, weil die Story konnte ich mir gut merken.
Gut.
Das war gar nicht so umfangreich, dass man so dachte, das schreibe ich mir lieber auf.
Ich habe auch gestern, ich saß da und dachte, vielleicht schreibe ich mir was auf und immer dachte ich, muss ich gar nicht. Ja, nee.
Ich habe nur sehr wenig.
Ich war auch echt durch und so und dachte, mal gucken, wie aufnahmefähig ich noch bin. Und habe gedacht, dafür reicht's aber locker. Also ganz ehrlich, das kriege ich mit.
Eine Trivia ist noch, dass sie den ganzen Hunden immer die Schwänze an den Beinen festgebunden haben, weil denen das Film so Spaß gemacht hat, dass sie die ganze Zeit gewedelt haben.
Es gibt so ein paar Szenen,
haben sie es vergessen.
Wo die Hunde so übelst mit dem Schwanz wedeln. Man so denkt, okay, das von hinten freut er sich.
Ja.
Aber es passt doch eigentlich auch, dass der so blutrünstig ist, dass er sich freut, jetzt da ein neues Opfer gefunden zu haben.
Mhm. Aber diese erste Szene war eh so komisch mit dem Kaninchen und den Fledermäusen.
Ja, die war wirklich seltsam.
Ja, vor allen Dingen, weil du dir halt auch denkst, irgendwie in welchem Kaninchenbau wohnt eine Fledermaus? So,
und
was halt dieses
und
Kaninchen?
Es klang auch wie eine Metalltonne, als er da reingebellt hat.
Absolut.
Groß und hohl.
Riesig
und so.
Groß, hohl. Und vor allen Dingen, ich meine, also wo wohnt A, dieses Kanickel? B, seit wann wohnen denn Kaninchen und Fledermäuse in trauter Zweisam, Mehrsamkeit, zusammen in so einer niedlichen Höhle?
Ja, total.
Nee, kein Problem. Dann, was ich am aller sinnlosesten fand, war, diese Fledermaus macht ein Geräusch. Jetzt weiß man, dass Hunde diese Frequenzen hören können, nicht?
Ja.
Also diese Hundepfeifen sind ja das beste Ding. Das heißt, in dem Moment, wo diese Fledermaus da rumfiepst, müsste doch die 1A-Reaktion dieses Hundes sein, sofort den Kopf aus diesem Loch zu ziehen, weil das für den ein unglaublich schreckliches Geräusch sein muss.
Ja.
Warum also kläfft er weiter in diese scheiß Höhle rein? Und dann kommt der Hund zurück und hat diesen riesigen roten Flatschen auf der Nase. Warum kommt denn keiner auf dieser scheiß Farm auf die Idee zu sagen, was ist das denn?
Ja.
Guck mal da an der Nase. Weil ich weiß nämlich noch, dass ich am Anfang dachte, als der Hund das erste Mal nach diesem Fledermaus-Ding ins Bild kam, ich dachte, was hat denn der an der Nase? Ach ja, der wurde ja, stimmt, der wurde ja von der Fledermaus völlig verdrängt.
Und keiner hat es angesprochen, ne?
Niemand, es fällt keinem auf.
Vor allem, da ja auch angeblich die ganze Familie diesen Hund total liebt, also sowohl der Vater als auch der Sohn.
Was
und
man
so.
Aber auch nicht merkt, in nicht einer Situation, als der Hund dann auf die Kinder zukommt.
Na.
Und der Junge aber auch, wo ich denke, so gehe ich auch mit fremden Hunden um.
Ja, total. Ja.
Es gibt eine Stelle, wo man es merkt, und zwar, wo die Mutter gerade das Fotoalbum in den Koffer packt, weil sie mit ihrem Sohn von dem Mann abhauen will. Da fragt der Sohn sie irgendwie, da gibt es so eine ganz komische Situation, das habe ich mir nämlich noch aufgeschrieben, als, wie habe ich es genannt? Hier ist es irgendwo, die seltsame Mutter-Sohn-Cujo-Absprache.
Ja, dass er dem Vater abends am Telefon aber ganz ruhig fragen soll, ob er den Hund gefüttert hat. Was ist denn das für ein Trick?
Um zu wissen, ob es dem Hund gut geht, das ist so super seltsam.
Das ist wirklich super seltsam.
Also man versteht die Beziehung zu diesem Hund irgendwie nicht.
Nee.
Versteht eigentlich keine der Beziehungen, die da geführt werden.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das Einzige, was ich verstanden habe, war die Beziehung von dem Postboten zu seinem Vorgesetzten.
Ja.
Die waren klar miteinander.
Genau. Die haben waren Urlaub, cool. Da musst du nicht hin. Cool, dass du aufpasst. Ja. Spar ich mir einen Weg. Ciao.
Was ich auch nicht verstanden habe, ist, wie die, als die Affäre auffliegt, also als sie quasi bei diesem, sie bei ihrem Lover ist und ihm sagt, das war's jetzt und dann rausläuft und er das erstmal so gechillt hinnimmt, um dann 20 Sekunden später oberkörperfrei über die Straße zu rennen. Just in diesem Moment fährt ihr Typ mit seinem offenen Tralala-Auto da vorbei und wendet dann ja, um zurückzufahren und zu gucken, was die da machen.
Ja.
Und in dem Moment sind die aber alle weg.
Ja.
Und ich denke mir, okay, die haben sich da, als wir das erste Mal mit ihm zusammen an dieser Szene vorbeifahren, ist er in einem riesig krassen Argument mit ihr. Also die sind total in dieser Diskussion.
Ja.
Der Typ fährt 2 Meter weiter und wendet. Das ist jetzt auch nicht klar, der muss einen Moment warten, weil Gegenverkehr und so. Aber lass ihn mal 30 Sekunden gebraucht haben. Und nach diesen 30 Sekunden ist die Frau vom Erdboden verschluckt. Der Typ ist nicht mehr zu sehen.
Ja.
Und es ist, als wäre das alles nicht passiert. Und man denkt so, hä, warte mal ganz kurz. Und dann fährt er nach Hause und macht diese typische... Und wie war dein Tag, Schatz? Mhm.
Und will sie dann auch so testen.
Und
aber
sie sagt
aber
so,
mit dem Satz, wie war dein Tag, ist halt kein Test.
Same old, same old.
Ja.
Wo man so denkt, okay, cool. Und jetzt, jetzt Beziehungsverhalten 80er Jahre, einfach nicht drüber sprechen, wird schon weggehen. Aber einfach mal so passiv-aggressiv pissig sein die ganze Zeit.
Vor allem, was hat er gedacht, dass sie sagt, ach so, ja, ich habe mit deinem besten Freund geschlafen, meinst du das?
Also nur, dass du Bescheid weißt, ich heute meine Affäre beendet.
Ja.
Just tell me, yes or no.
Also nicht so gut.
Wahnsinn.
Naja, auf jeden Fall das letzte Trivia, was ich habe und was auch vielleicht eine ganz schöne abschließende Bemerkung ist, ist, dass es eine von Stephen Kings Lieblingsverfilmungen von seinen eigenen Büchern ist.
Wirklich?
Ja, er findet es eine der gruseligsten Verfilmungen von seinen Büchern.
Aber
und es hat, der Film hat original übrigens ein Jahr später auch tatsächlich einen Horrorpreis gewonnen. Also und der war ja auch sehr erfolgreich, 5 Millionen gekostet, 21 eingespielt. Also
bester Einsatz von Vanillepudding in einem Horrorfilm ever.
Ich glaube, wir können es auf einen, hier ist wohl nicht gut gealtert.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das haben sie Stephen King aber dann wahrscheinlich 1984 gefragt, ob der ihm gefallen hat.
Ja, das kann natürlich sein.
Heute findet er den, glaube ich, auch weird.
Aber er findet ja auch eine Menge hier, Shining zum Beispiel, findet er ja schrecklich.
Ja.
Wirklich?
Mhm.
Oh, den fand ich zum Beispiel ganz schön gut.
Ja, das ist ja die große, das große berühmte Kampf Kubrick gegen King.
Mhm.
Weil King hat gesagt, der macht mir mein Buch kaputt.
Mhm.
Und Kubrick gesagt hat, von dem lasse ich mir nicht in meinen Film reinreden.
Wirklich?
Mhm.
Ach, gucke, Dinge, die ich.
Die haben nachts sich angeschrien am Telefon.
Ja, der hat den mal, es hat wohl mal mitten in der Nacht, hat bei Stephen King das Telefon geklingelt während den Shining-Dreharbeiten. Und dann geht er dran und dann hört er nur Stanley Kubrick, wie er nur sagt: Glaubst du an Gott? Und Stephen King irgendwie so, ja, okay. Und dann wieder aufgelegt.
Das ist eine wichtige Regieanweisung, ja, die er da brauchte.
Musste er gerade wissen für den Film.
Gott.
Ja, Stephen Kings größtes Problem war ja, dass Jack Nicholson an sich schon fies und irgendwie gruselig aussieht. Und der Gag aber in seinem Buch an dem Familienvater war, dass der so ein super normaler, lieber, sympathischer Typ am Anfang war. Deswegen war das am Ende umso schlimmer, dass er so durchgedreht ist. Und er hätte halt lieber so jemanden wie Tim Robbins zum Beispiel da gehabt und nicht Jack Nicholson, der irgendwie an Bord kommt und schon sofort so aussieht, als würde er einfach sowieso jeden umbringen wollen.
Ja.
Ja. Ah, wobei,
und deswegen war er sehr sauer.
Da wird man aber auch Jack Nicholson nicht kennen. Der kann schon, also ja, natürlich ist der Sprung zum Wahnsinn nicht mehr so weit, aber, aber er war schon noch sichtbar. Ich fand, er war schon noch sichtbar.
Ja. Naja, aber das quasi so als, damit sind wir auch am Ende angekommen, oder?
Haben wir irgendeinen der Schauspieler aus diesem Meisterwerk nochmal irgendwo bewundern können?
Also ich glaube,
der Typ von der Garage,
also der Mechaniker, der
ja,
ist,
aber
glaube
der,
ich,
der Familienpapa doch auch,
echt?
Oder?
Ja, der war wahrscheinlich Unterwäschemodel oder so.
Der hatte einen guten Body, fand ich.
Ja,
der war sehr schlank und so muskulös, aber nicht so definiert. Das sah irgendwie gut aus.
Nee, der war, als sie da Tennis
also 80er Jahre mäßig
ja.
halt auch,
ja.
ne?
Das schreckliche, also die schreckliche
Daniel Mini-Pie. Hugh Kelly heißt er. Und ich sehe hier ganz viele 80er-Jahre-Filme.
Wirklich? Mhm. Ah, gucke, immerhin. Ich meine.
Aber auch bis 2016 ja alle möglichen so Serien, diese ganzen Serien halt, ne, wo alle mal durch dürfen.
Ja, gut, aber immerhin, weißt du, immerhin nicht bei Starbucks gelandet. Und jetzt irgendwo.
Nee, und sie hier, diese Dee Wallace,
ja.
Also die Frau, auch noch bis heute aktiv, halt so CSI.
Auch bis heute auch
so.
Gleiche Frisur.
Genau.
Stimmt.
Die hat jetzt nur so ein bisschen nach hinten.
Endlich mal den Nacken gestutzt. Ja.
Allerdings, übrigens, ach so, was vielleicht auch noch interessant ist, sie und ihre Affäre waren im Real Life verheiratet.
Hoffentlich haben die mehr geredet als im Film.
Hoffentlich hat er eine bessere Impulskontrolle als im Film.
Hoffentlich hat sie Impulse im Gegensatz zum Film.
Hoffentlich haben die keine Messer zu Hause.
Das war übrigens auch. Also
ach,
das
guck mal
war
hier,
ja,
das ist der, klar, den kennt man ja. Der,
ach ja, doch, ja, der, sicher. Ja, doch, ihn
das
kennt
ist der Typ von der Garage.
Der Mechaniker.
Genau. Ja, genau. Mhm. Aber vor allem das vielleicht noch, als die Affäre in das Haus kommt, um dann sich an den Kissen zu rächen, sieht man ja, wie er mit der Hand über den Messerblock fährt. Mhm. Und dieser Messerblock ist so prominent inszeniert, ja, ja, dass man auch so die Marke liest und so.
Ja, ja, ja.
So weirdestes Product Placement ever. Stimmt. Dass so die Verwüstungswaffe hier groß ins Bild gerückt wird.
Da fällt mir noch ein, dieser eine von den Polizisten, aber der mit dem Anzug, also nicht der mit der Uniform, sondern ja, der mit dem, ja, Anzug, den kannte ich noch aus Akte X. Der war bei Akte X, glaube ich, Deep Throat. Ja, es gab jemanden, der da so heißt.
Okay.
Ach, ja, so weit habe ich, darauf habe ich nicht, der hat sich, glaube ich, nur einmal umgedreht und hat gesagt, nee, der Kollege hat sich noch nicht gemeldet, aber ist doch auch erst 16 Stunden her, da müssen wir uns keine Sorgen machen, der Peter ist manchmal ein bisschen langsam.
Der ist sehr langsam, Donuts, da
aber
müssen wir alle
ehrlich,
jetzt ein bisschen
warten. Der kommt schon noch, ja, wieder, wenn Sorgen nicht, würden wir nächste Woche mal einen losschicken. Mal gucken.
Unkraut vergeht nicht.
Eben.
Das ist eigentlich mit dem, dass die immer nur zu zweit losfahren.
Das stimmt.
Auch, eigentlich fahren doch Polizisten immer nur zu zweit los.
Wahrscheinlich
so
dann
viele logische Fehler.
Es gibt doch viele Ami-Filme, wo so Highway-Cops alleine.
Vielleicht haben sie das nach so Filmen dann mal.
Ja.
Nach so Vorfällen haben sie das eingeführt.
Alleine mit Sonnenbrille. Keine Zeug.
Ich fand ja auch gut, dass das sechsjährige Kind vorne einfach auf dem Beifahrer sitzt, ohne.
Du, 80er. Ja. Das ist aber dann. Ja. Ich fand es ja,
genau,
schon erstaunlich, dass sie nicht im Auto Kette geraucht hat,
stimmt,
während das Kind,
stimmt,
daneben saß.
Stimmt.
Also, dass überhaupt
in
keiner geraucht
geascht
hat. Es hat keiner in diesem Film geraucht. Ja. Das ist tatsächlich für einen 80er-Jahre-Film wirklich ungewöhnlich.
Ja,
normalerweise hast du immer mindestens, also spätestens,
das
dem abtrünnigen Saxophon spielen.
Aber die beiden Mechaniker, die haben auch nicht geraucht.
Nein,
nee,
hat keiner geraucht. Nicht mal der Postbote.
Nicht mal der
Hund.
Sein Kollege.
Du, wir hatten halt auch nur begrenztes Budget am Set für die Requisite.
Stimmt, nicht mal die total fertigen Leute in der Werbeagentur kurz vorm,
stimmt,
Niedergang haben vor lauter Panik gequatscht.
Na.
Keiner.
Und ich habe fast geraucht beim Gucken.
Siehst du?
Ach, das war ein sehr großer Spaß. Vielen Dank, Janine, dass,
ja,
du heute bei,
gerne,
uns warst.
Vielen Dank, dass ich durch euch dieses neuapostolische Meisterwerk erleben durfte.
Ja, wir haben ja so einen biblischen Bildungsauftrag. Das,
ja,
kommt jetzt erst raus,
ja,
dass wir.
Ja. Er ist der Heiland.
Dass wir,
ja,
von
der
den Zeugen Jehovas gesponsert werden.
Ja, vielleicht sollten wir Leuten, die diese krasse Liebe zu ihren Haustieren haben, mal diese Filme öfter mal unterjubeln, wo
ich
so Haustiere durchdrehen.
Weiß nicht, ob der auch geremaked wird.
Das wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit. Aber dann gerne mit so einem Chihuahua, so einem Todes-Chihuahua.
Stimmt.
Aber jetzt
und dann in Beverly Hills auch.
Aber jetzt würden die so einen mega blöden Twist einfallen lassen, wieso das Handy nicht funktioniert und so, weil sie ja eigentlich ein Handy dabei hätte und irgendwie alle,
stimmt,
ein Handy dabei hätten und,
stimmt,
so.
Stimmt.
Kein Netz.
Weil das
Simpel
ist vorne,
hinten einfach.
Es ist vorne geschmolzen in der Ablage.
Ja, genau.
Und kein Netz.
Ja, alles.
Vor allen Dingen, wie das auch in so einem Auto mit. Also allein schon, wie das so ein Wagen, der dann nicht anspringt, da ist dann kein Handy drin. Keine Klimaanlage mehr, elektrische Fensterheber funktionieren nicht mehr, Batterie, alle, ja, es könnte schwierig werden.
Also das war, du musst unbedingt nochmal vorbeikommen.
Sehr gerne.
Das war wirklich ein ganz großer Spaß. Wo sehen wir dich denn im Moment? Ich habe dich zuletzt gesehen mit Mickey, der ja auch schon bei uns hier, mit dem,
stimmt,
wir Fast and Furious geguckt,
ach,
haben.
Ach, Mickey, als,
stimmt,
wir bei Beastmaster
bei
waren letztes
Ultimate
Jahr.
Beastmaster.
Das haben wir am Wochenende gemütlich auf der Couch.
Habt ihr wirklich?
Ja.
Wow, sowas gucken sich Leute wirklich an.
Ja, ja. Auf Netflix ist das zu sehen.
Ja.
Aber wir hatten auch 3 bis 15 Fragen.
Also. Wie ihr beide dann und eigentlich so, alle haben so eigene Kabinen, aber keiner bleibt in seiner Kabine,
nee,
jeder,
ja,
springt bei dem
alle
anderen auf den Tisch.
Alle sind ausgerastet. Also wirklich, alle sind ausgerastet. Also wobei ich sagen muss.
So kleine, wie kleine Theater. Stücke, die da so.
Ja, es ist aber auch wirklich so gewesen. Also Mickey und ich, wir sind da so völlig naiv angekommen und haben, glaube ich, auch beide gar nicht gedacht, oh geil, endlich mal live ein Sportevent kommentieren,
ja,
sondern beide nur so gedacht, boah, krasse Produktion, das muss,
ja,
man mal gemacht,
ja,
haben.
Ja.
Und das auch nach wie vor, es war eine wahnsinnig krasse Erfahrung und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, auch wenn das Format als solches jetzt nie als Traum auf meiner, das will ich,
ja,
unbedingt mal,
ja,
machen, Liste stand. Aber erstens, weil natürlich, also diese Art der Sportler, die da antreten, das ist einfach auch ein ganz besonderer Schlag Mensch und alles wirklich unglaublich tolle Leute, die auch einen ganz tollen Teamgeist untereinander hatten,
mhm,
denen auch Nationalitäten egal waren, das,
ja,
fand ich so schön, abgesehen vielleicht mal von den Amis, die Zumindest dachten wir, es ist schön, America, dass ihr da seid, aber wir sind Amerika. Ja, nee, haben wir schon verstanden.
War ja auch in Amerika, wurde das ja produziert.
Ja, selbstverständlich. Ja.
Natürlich. Wir haben euch eigentlich, ist okay, dass ihr da seid, aber reißt euch ein bisschen zusammen.
Schön für die Mexikaner. Ihr seht, wie gut die klettern können. Nee, aber das war wirklich eine krasse Erfahrung, vor allen Dingen auch, weil ich nie gedacht hätte, dass mich das so mitreißt. Ja. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich die Leute da kennengelernt habe, also vor allen Dingen die Kontrahenten, die Dudes, die da irgendwie sich da durch dieses Ding da gebastelt haben. Und man einmal diesen 80er-Jahre-Charme lieben lernt, ne? Ja. Dieses völlig übertrieben gebaute, ultra absurd ausgeleuchtete Biest, wo du immer denkst, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen, müssen da Zähne, ja, dann macht er halt Zähne in der Ding, wenn es sein muss. Wenn das dann gefährlicher wird, fallen die wirklich in Biestblut, können wir nicht einfach in Wasser fallen? Okay, sie fallen in Biestblut. Wenn man das einmal so für sich annimmt und das so umarmt, dann macht es natürlich auch in seiner Absurdität wahnsinnig großen Spaß. Und da muss man echt sagen, da war es für uns sehr lustig, weil wir natürlich als, ich sag mal, aus allen Nationen, die da angetreten sind, ich meine, wir sind Deutsche, ja? Wir haben so ein paar Besonderheiten, was unseren Humor angeht und vielleicht auch so unsere Craziness. Ja. Und das ist eine Produktion, die läuft, das sind 9 verschiedene Länder, jedes Land hat seinen eigenen Producer und läuft auf seiner ganz eigenen Spur, es wird alles parallel produziert und die Head-Offs allem, das sind Amerikaner, die 2 Produktioner oben drüber und die holen sich natürlich zwischendrin immer nur ab, wie läuft's in jedem Land, was geht da in der Kabine und wir haben einen Übersetzer, der denen das übersetzt. Ja. Und ich habe das jetzt, weil ich habe es angeguckt, weil es mich interessiert hat, wie sie es geschnitten haben, die deutsche Version. Es gibt am Anfang diese schöne Kamerafahrt über alle Kabinen. Mhm. Ja. War zumindest mal über alle Kabinen. Wir haben sie so gedreht und wir haben nur unsere Producerin auf dem Ohr gehabt, die immer sagte, ja, also Mickey, Janine, ihr müsstet ein bisschen mehr ausrasten. Und wir so, was jetzt ausrasten? Ja, könnt ihr mal so eine, also die sagen hier die ganze Zeit und dann hörtest du nur so von den, the Germans shall wave the flag. So, yeah, you know, we're not the waving kind of people use flags in Germany. It's kind of like, you know, it's a funny story. Yeah, but they can have the Schäferhund and they should get the beer and the pretzel. They should get the pretzel and wave the pretzel. No, we're not waving pretzels. Not gonna happen. Am Ende des Tages ist es jetzt so gelöst, dass sie uns einfach aus diesen ganzen Kranfahrten rausgeschnitten haben, weil wir denen nicht crazy genug auf der Box abgegangen sind. Weil die Italiener, der hatte schon die Hose aus, da hat das Ding noch nicht angefangen. Und Michi und ich hatten halt eher so German Understatement. Und ich weiß nur, dass die ganze Zeit gegengefragt haben. The Germans, are they funny because they don't smile? they're funny. Smiling and their humor doesn't get together. Okay, but can they smile more? Wir sind an so ein paar interkulturelle Grenzen gestoßen. Aber es hat großen Spaß gemacht. Es ist vor allen Dingen extrem spannend gewesen, wie unterschiedlich. Also wie unterschiedlich einfach auch Fernsehen gemacht wird in diesen Ländern und wie unterschiedlich so On-Air-Persönlichkeiten in diesen Ländern sind. Ich weiß, wir und die Briten, wir waren so ein bisschen ich glaube zwischenzeitlich haben die sich Sorgen um uns gemacht, weil wir halt einfach nicht die ganze Zeit wie auf Ecstasy da durch diese Bude durchgerannt sind. Und die Mexikaner, die ja öfter einen Hut auf als ab hatten, alle völlig ausgerastet. Während die Engländer, da war eine Sportjournalistin, Kate Abdo, auch eine sehr bekannte, sehr renommierte, auch in Deutschland lange Zeit im Einsatz gewesene Sportjournalistin und ein Rugby-Spieler von 2 Metern Größe mit einer Stimme wie ein Bär. Und wir, und das war halt so die, ja, kommen halt 3 Sprüche, die sitzen, die sind gut, aber dabei grinst man nicht. Dabei wird mal so viel Sand vielleicht mal ganz kurz im Mundwinkel hochgezogen, wenn es richtig gut läuft. Während nebendran Francesco Tralala irgendwie schon wieder die Box auseinander. Die waren 8-mal Techniker bei dem in der Box, haben eine Schraube wieder angebaut, weil der immer an dieser Wand gerüttelt hat, wie so ein Beseelter.
Und der eine, der sah immer aus, als würde die ganze Zeit weinen.
Und dann ist doch der eine, wollte doch springen, der Italiener.
Ja, Francesco Tralala, der war wirklich, also mit dem los war, ich weiß nicht. Und dann hatte der wiederum, und das war so, ich habe gedacht, bitte lass das nicht Italien sein, weil er, der Typ mit, der die ganze Zeit wirklich breitbeinig stehen muss, weil alles, was er macht, das erfordert wahnsinnig viel dicke Eier. Und dann diese Frau neben ihm, Bianca Balti, ein Topmodel, eine wunderschöne Frau. Ja. die auch wirklich im 1:1 war eine wahnsinnig freundliche, nette Frau. Und die stand immer die ganze Zeit neben ihm mit so einem Prinzessinnenstab und machte immer nur Forza, Forza Italia. Und ich hätte ja so gern ein paar Nacken hauen, weil ich dachte so, das kann doch nicht euer, ist das wirklich euer Rollenbild in Italien? Die Frau macht so, si, si, Forza, Forza. Und der Typ daneben.
Ja, dann guck so, mal einen Nachmittag italienisches Fernsehen.
Ja, ungefähr so, ganz genau. Vielen Dank. Können wir uns vielleicht dann doch, die Franzosen waren auch echt ganz süß, wobei da musste ich wiederum sehr lachen, weil wir, es gab eine sehr, es ist ein Familienformat, also Familienunterhaltung, und das ist Netflix auch sehr wichtig, beziehungsweise den Producern sehr wichtig gewesen, bitte familienkonforme Humoristik. Ja. Und das fiel Micky und mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwer, weil wir natürlich auch aus einem Unterhaltungsgenre kommen, das nach 20.15 Uhr läuft, deswegen haben wir uns da vielleicht hier und da mal, mussten wir da geschnitten werden, aber die wahnsinnig viel Wert auf nicht, keine sexuellen Anzüglichkeiten, keine politischen Witze, definitiv nichts Politisches, nichts über Trump, the Germans shall not say Hitler, no way, also Kram. Und dann hatten die aber, waren wir in der Nachsynchro, weiß ich noch, war ich im Studio und die hatten mittlerweile untertitelt, und da waren unsere französischen Kollegen, Sandy Heribert und wie hieß er? Gilles Marini. Und Gilles Marini kennt man aus Modern Family. Da hatte ich so einen kleinen Fangirl-Moment, weil er spielt in Modern Family, spielt er den französischen Liebhaber von der, ich habe die Namen der blonden, egal. Ja. So. Und die beiden, ganz zauberhaft, ganz lustige Menschen und auch, aber auch ganz nice, ne? Ja. Ganz freundliche Franzosen. Und dann hatten sie eine französische Kontrahentin, die angetreten ist, eine kleine Frau, sehr hübsche Frau, Laura, die stand da in voller Konzentration und pumpte sich so auf. Wenn man sich so aufpumpt, kennt man ja, dann pustet man die Backen so auf, ne? Ja. Und dann pustet man so richtig hart die Luft aus und merkt so richtig, die fokussiert sich jetzt auf diesen Moment. Und dann sah man einen Schnitt auf die beiden Moderatoren und die hatten ein Baguette in der Hand, irgendeinen scheiß Hut auf dem Kopf, die haben ja wirklich von nichts, und einen kleinen Eiffelturm in der Hand. Und dann sagte Sandy, die diesen Eiffelturm in der Hand hatte, sagte auf Französisch, was dann unten drunter auf Englisch untertitelt wurde. Und es hat tatsächlich so rausgegangen, steht, Laura, I took out my big golden Eiffel Tower for you. Während diese Frau da steht, sie ist die irgendwie so sich krass aufpumpt und man denkt, okay, Netflix. Wait a minute.
Einer durchgerutscht.
Ja, da ist euch einer durchgerutscht. Aber das war eine wirklich krasse Erfahrung. Auch so jede Nacht da in der Wüste stehen. Ich habe alles verloren. Meine Stimme, meinen Verstand. Wirklich alles. Aber es war ein großer, großer Spaß. War sehr, sehr lustig. Ist aber jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Es läuft ja jetzt erst, aber wir waren letztes Jahr um die Jahreszeit in den USA und haben das aufgezeichnet. Und wann streitet ihr das hier aus?
Anfang Oktober, ne?
Ah, okay, dann ist die nächste beste Show schon gelaufen. Dann ist die nächste beste Show der Welt schon gelaufen. Und dann, lass mich kurz überlegen, dann kommt jetzt, jetzt ist Herbst, die klassische Rutsche, ne? Beste Show, Duell um die Welt.
Ja.
Duell um die Welt,
jetzt als Promi-Spezial, habe ich gelesen. Aha. Das wird sehr aufregend.
Yeah, it's crazy.
Nicht mehr Joko und Klaas müssen los, sondern jetzt müssen andere für die los.
Was fun, ja. Da sind interessante Situationen bei rumgekommen.
Das Einzige, was ich gesehen habe, war, dass Steven Gätchen auch dabei ist.
Mhm. Steven Gätchen ist dabei. Ich bin vielleicht auch dabei.
Na. Wer weiß.
Keine Ahnung, mal gucken, was da passiert. Nee, es ist tatsächlich so viel darf ich, glaube ich, verraten. Das ist eine, auf der einen Seite sind es Leute, wo man denkt, oh ja, klar. Also ich glaube, bei so jemandem wie mir denkt jetzt keiner, huch, wie kommt die denn dahin? Es sind aber auch so Leute dabei, wo man denkt, wirklich? Ja. Oh, wow.
Ja, cool.
Keine Ahnung.
Meine Mutter?
Es ist nicht Günther Jauch, aber etwas, was ähnliche Verwunderung hervorrufen würde. Ach schade, das ist dann auch schon vorbei. Ich bin quasi jetzt gerade hier, weil wir jetzt kurz nachdem wir das gemacht haben, strahlt ihr aus. Jetzt ist die goldene Kamera digital. Eigentlich müsste man da auch mal einen...
Kann man wahrscheinlich immer noch gucken.
Gute
alte Mediathek,
offline,
oder?
Naja, es ist ein YouTube-Event, wird YouTube live gestreamt.
Ah, ja.
Aber mich wundert gerade, dass es da tatsächlich noch keinen Podcast-Preis gibt, weil das müsste ja eigentlich, also nachdem es irgendwie mittlerweile sogar für Musikformate da ausgezeichnet werden und sowas, wäre eigentlich doch mal auch, also mittlerweile gibt es ja so 2 oder 3 Podcasts in Deutschland.
Und deswegen haben wir dich heute eingeladen. Wir würden gerne unsere eigene Nominierung
überhaupt gar
bei dir einreichen. Vielleicht
Sekunde ganz kurz. Manchmal habe ich wirklich.
Wir haben genauso lange dafür gebraucht wie der Film für den ersten Angriff, ja, um dir das aber heute zu sagen.
Nach 45 Minuten kommen wir um die Ecke.
Die deutschen Awardmühlen malen sehr langsam.
Naja, es ist wirklich, es ist wirklich tatsächlich manchmal so, dass ich feststelle, wenn ich eine Preisverleihung moderiere, was ich wahnsinnig gerne, nicht so oft, weil es gibt ja nicht so viele coole Preise. Also die Duftstars habe ich noch nicht gemacht, aber
die habe wiederum ich mal mit organisiert.
Na guck. Mhm. Ja, aber ich glaube, die Duftstars werden auch von Frau Schöneberger moderiert mittlerweile.
Das stimmt.
Ja. Aber,
auch damals schon, als ich das einmal gemacht habe.
Aber ich habe das jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gemacht, dass wenn ich Preisverleihung moderiert habe, dass Menschen tatsächlich dachten, ich hätte irgendwie Einfluss auf irgendwas. Und dann kriegst du so Mails.
Was? Nils?
Was?
Vielleicht doch.
Abspann.
Ja, gut.
Dann kommen wir zum Ende. Schön, dass ihr dabei wart, Hörer. Schön, dass du dabei warst, du die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank.
Und ich hoffe wirklich, du kommst wieder. Wir haben ja einige Stephen King-Sachen eventuell noch aufzuarbeiten.
Ich bin dabei.
Und danke, dass du dabei warst.
Danke, Maria. Danke, liebe Hörer. Wenn ihr
okay,
mit uns,
cool. Vielen Dank.
Genau. Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, geht das auf Twitter unter @wimaf_war_weg.
Weil Wimaf schon weg war.
Richtig. Und wie ist, ich vergesse immer die E-Mail-Adresse.
Ja, ist auch super schwierig.
Ja.
wimaf@poolartists.de.
Siehst du?
Das da könnt ihr jetzt, ich freue mich immer, wenn ihr uns schreibt. Ihr schreibt auch mehr, das finde ich gut. Ihr seid da etwas besser geworden. Auch mal ein kleines Lob an euch.
Ja, gerne auch bei iTunes bewerten und Bewertung dalassen. Wir haben auch neulich wieder ein paar interessante Lindenstraßen-Mails bekommen, aber da sprechen wir dann in der Lindenstraße drüber.
Juhu.
Genau.
Ich krieg sofort so einen kalten Schauer, der mir den Rücken runterläuft.
Ja, wahrscheinlich sieht es gleich aus wie Cujo, wenn wir die Lindenstraßen-Melodie
Was,
singen.
Ich hole noch schnell den Vanillepudding.
Bis zum nächsten Mal, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Gut, ne?
Also, du machst das schon immer, ne?
Wahnsinn.
Ja. Schön. Gelernt ist schon gelernt.
Wiedersehen macht Freude.
Wie immer, wie immer, wie immer.
Wiedersehen.